This is what I call a difficulty 5 geocache. I came here and there's a pile of rocks, and I immediately picked up the pile of rocks. And of course I thought, oh yeah, difficulty 5, whatever. And judging by the clues to this, I've been here for, it must be an hour. And, you know, it got to the point where it wasn't fun. The clues led me to believe the geocache was in a rock. So I'm systematically, I got bored of searching, like I've searched every single rock and picked everyone up 3 times. So I systematically, I'm taking each rock from, and I'm just getting them out of the way so I can check each and every one. Of course, I'm going to put them back. Anyway, the coordinates pointed me down here somewhere, but I'm slowly fanning out and fanning out and fanning out. I don't like to be beaten. And I think it was this one. Yeah, do you see the cache? Do you see it? Well, let me tell you. I haven't opened it yet, but how evil is this? How evil is that? Has got to be the most evil thing in all the world.
CRE Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Pritlaff und das hier ist die 204. Ausgabe von CRE. Ein Programm, was häufiger aktualisiert werden könnte, aber nichtsdestotrotz nicht vergessen wurde von mir. Und ja, weiter geht's mit einem schönen Thema, wie ich finde, was, sagen wir mal, hier auch so dieser gesetzten Trinität Technik, Kultur, Gesellschaft mal wieder schön nahe rückt. Konkret soll es gehen um Geocaching. Oder sagen wir mal, vielleicht ein bisschen weiter gesteckt auch so das Leben mit dem Draußen im digitalen Zeitalter. Ja, und um da mal ausführlich reinzustochern und mal zu gucken, was Quiek macht, wenn man nachschaut, begrüße ich Regine. Regine Heidorn, hallo.
Hallo.
Du cachst. Wie sagt man denn?
Ja,
du. Was tut man denn da?
Du cachst oder du geocachst. Du suchst, ich sammle Dosen.
Okay, du bist Dosensammlerin?
Ja, es gibt ja zum Beispiel in Norddeutschland auch die Dosenfischer. Die machen auch einen Geocaching-Podcast.
Ah.
Ja. Und so Events auch und so. Also Dosen.
Dosen sammeln?
Ja, Dosen. Dosen sind wichtig.
Okay.
Genau.
Verstehe. Ich mache das ja nicht, aber ich weiß nicht genau warum. Vielleicht ändert sich das ja auch noch. Aber vielleicht, bevor wir auf dieses Thema kommen, vielleicht nochmal kurz so zu dir. Du bist ja, weiß nicht, du machst gern draußen Aktivität, oder? Kann man das so sagen?
Ja, ganz schlimm.
Bist du ein Outdoor-Mensch?
Ja, also früher mal mehr, aber jetzt gibt's ja Internet und Computer.
Ja.
Ja, nee, aber also wenn man mich fragen würde, was für Hobbys ich habe, dann dürften das tatsächlich überwiegend draußen Hobbys sein. Motorradfahren, Fahrradfahren, Geocachen, sehr viel gewandert früher auch. Ja, doch, schon relativ viel draußen. Aber ich lese auch gerne, ich spiele auch, habe früher mal sehr viel Gitarre gespielt, ich höre auch gerne Musik. Aber das kann man ja auch alles draußen machen oder drin oder so.
Ja, vor allem Gitarre spielen.
Ja.
So ein Lagerfeuer und so.
Ja.
Mit den frisch gesammelten Dosen um sich herum.
Nee, das war früher mit einem Pfadfinder.
Ah.
Ja, ja.
Sammeln die eigentlich auch irgendwas ein? Was machen die eigentlich?
Pfadfinder?
Ja, die laufen eigentlich nur rum, oder?
Ja. Nee, schon noch ein bisschen mehr. Also ist schon noch mehr so Community und sich persönlich kennenlernen und ja, aber ist schon viel sich in Real Life treffen. Also Pfadfinden online ist möglich, aber vielleicht nicht so erstrebenswert.
Ja gut, aber ist irgendwie diese Hobbys, also vielleicht nicht unbedingt das Gitarre spielen, aber so was hier so ein bisschen drinstecke, ist, also was für mich drinsteckt, was ich da so sehe, ist so schon so ein gewisser Wunsch auch, wie sagt man, dieses Real Life ist ein Scheißwort, das kann man irgendwie echt nicht mehr benutzen, aber so dieses Draußensein auch wirklich so mit irgendwas zu verbinden, um es dann auch ein bisschen wertvoller zu machen. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Nerd-Eigenschaft, weiß ich nicht ganz genau. Also ich habe auch gerne so früher so gewandert, das war für mich auch was. Aber die eigentliche Herausforderung oder wie soll ich sagen, ein extra Reiz lag für mich da drin, während des Wanderns auch die ganze Zeit möglichst genau zu wissen, wo ich bin. Also ich hatte unheimlich viel investiert in Karten, ja, bin also, was weiß ich, 80er Jahre, da gab's ja noch nichts in digital, ja, da musste man sich so mehrere Kilogramm topografische Karten holen und es war für mich immer eine totale Genugtuung, irgendwo auf irgendeinem Hügel zu sein und dann dieses kleine eingezeichnete Etwas, was auch immer dieses Symbol ist, dann auch konkret zu finden und darüber hinaus mir auch extrem darüber bewusst zu sein, wo ich jetzt gerade bin, wohin ich schaue, ja. Wenn ich jetzt so hier an diesen drei Hügeln vorbeischaue, so habe ich dann auch wirklich so genau die Flucht von dem, wo ich da hin will, oder sehe ich, wenn ich nach hinten schaue, noch das, wo ich vor 2 Stunden war, keine Ahnung. Also das hat mich persönlich immer so gefangen genommen. Und das war dann für mich so ein, wie sagt man so schön, added value, ja. Also das hat für mich den Reiz des Wanderns erhöht, wenn ich vielleicht sogar erst ausgemacht. Diese ganzen digitalen Spiele mit was finden und so, naja. Weiß nicht, gab's Geocaching auch schon vor GPS?
Nee. Geocaching ist tatsächlich mit dem GPS gekommen und auch genau aus dieser Motivation heraus, also aus so einer Nerd-Ecke, wo dann eben so ein Couch-Potato, also ist zumindest die Legende, auch mal dachte so, ja, wir haben jetzt diese Geräte, das ist ja interessant für ein technikaffines Publikum. Da könnte man doch zum Beispiel im Internet mal Koordinaten hinterlegen und dann dort was hinterlegen. Und dann könnte man ja mal gucken, ob da jemand hingeht.
Aber es gab schon immer diese Wanderhütten, wo man dann so hinkommt, ja. Was ja auch so definierte Orte sind, die man auch erstmal finden musste, wo dann auch nicht selten immer noch was zu finden war, was andere da jetzt hinterlassen hatten.
Das Hüttenbuch?
Hüttenbuch, genau.
Sowas. Gipfelbuch?
Gipfelbuch.
Ja, am Gipfelkreuz.
Ja, oder auch so. Natürlich so Nahrungsmittel, die sie nicht mehr brauchten, keine Ahnung, aber auch immer so kleine Dinge, die einfach zurückgelassen wurden, aus welchen Motivationen auch immer. Also vielleicht war das so ein bisschen auch so eine Motivation
dafür. Im Gegensatz zu Geocaches ist ja das Schöne an den Hütten, dass man dort selten zum Beispiel Überraschungseifiguren in Massen hinterlassen hat, wie du die zum Beispiel in Geocaches findest.
In Massen?
Ja.
Okay, also es gab auf jeden Fall da schon so was Neues auf einmal, weil
ja,
sich einfach die Welt einem auf einmal konnte man die Welt anders erschließen.
Es gab ja auch schon einen Vorläufer von Geocaching, das sogenannte Letterboxing Mitte des 18. Jahrhunderts. Da haben Leute sich quasi diese, also bei Zahlen darf es mich nicht ganz genau festlegen, aber das habe ich so ungefähr Mitte des 18. Jahrhunderts im Sinn. Da haben Leute diese sogenannten Listings auch schon geschrieben. Die heißen, also wenn man eine Geocache-Beschreibung hat, dann heißt es heute auch noch Listing.
Ja.
Und haben die halt auf Papier geschrieben, haben die kopiert und haben sich halt getroffen, die untereinander ausgetauscht. Und das waren auch eigentlich, also wie ich das verstanden habe, und gibt es auch immer noch heute Letterboxing-Communities auch. Es ist auch nichts anderes als eine Beschreibung von, ja, weiß ich nicht, du gehst in Berlin zum Alexanderplatz, dann gehst du zur Weltzeituhr, dann peilst du mit deinem Kompass so und so viel Grad irgendwo hin, gehst dann 10 Schritte und findest da im Mauerwerk versteckt.
Whatever, sag es, ne? Schatzsuche. Ist jetzt,
ja.
Für mich ist das so ein bisschen Piratenschatzkarte irgendwie.
Ja, komm.
1854.
Ah ja, Mitte 19. Jahrhundert.
Passend dann. Benannter also, Mensch, William Crossing.
Das heißt doch jetzt Xing.
Also ändern sich die Zeiten. Nicht wahr? Genau. Und der hat das irgendwie im Dartmoor gemacht. Das ist ja auch so ein Ort, wo man schön laufen kann. Was nochmal?
Nee. Ist nett. Aber die erste Letterbox hieß bestimmt, der Mörder ist immer der Gärtner oder so.
Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall Letterbox im Sinne von wieso eben, also so wie diese Briefkästen, diese Gartenbriefkästen, die halt so etwas für sich solitär stehend, gut wettergeschützt zum Aufmachen und da war dann halt irgendwie was drin. Na, das ist doch mal wirklich eine historische Vorlage fast, könnte man sagen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann das Letterboxing auch mit GPS betreiben, man kann aber offensichtlich das Geocaching auch ohne die Technik betreiben. Oder irgendwie so, ja, würde ich sagen.
Ist das nicht auch in England losgetreten
Amerika.
Worden?
Amerika. Okay. Amerika, genau.
Okay, das wäre natürlich jetzt sehr naheliegend gewesen. Okay, kommen wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf den eigentlichen Punkt. Also wir reden über Geocaching. Geocaching ist ein Hobby, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Ein Hobby, was man betreiben kann oder nicht. Und wenn man es betreibt, dann lässt man sich Orte geben, findet Beschreibungen von Orten, meistens mehr oder weniger konkret mit Geokoordinaten. Und dann ist die Aufgabe, diesen Ort dann auch zu finden und dort den Schatz auszugraben.
Ja, graben, da wird es schon schwierig. Aber ich fange jetzt mal vielleicht von vorne an. Also es gibt erstmal auf jeden Fall eine Plattform, die sozusagen den Service anbietet, dass du überhaupt Geocaches finden kannst.
Ja.
Dass du, wenn du Geocaches legst, also wenn du ein sogenannter Geocache-Owner bist, ist der richtige Fachbegriff dafür, dann möchtest du ja auch irgendwo kundtun, dass du den Cache gelegt hast. Das heißt, du brauchst natürlich schon eine gewisse Community und so der Platzhirsch und das Urgestein ist eigentlich geocaching.com.
Mhm.
So, dass diese Plattform wird betrieben von der Firma Groundspeak und da kann man sich einen Account holen, der ist in der Regel kostenfrei und damit kann man eigentlich auch schon loslegen. Also das Praktische an Geocaching ist, dass es in seiner einfachsten Form eigentlich nicht viel braucht und eigentlich auch nicht kostenintensiv ist. Also der Basis-Account kostet nichts. Man braucht natürlich das GPS, aber man hat es entweder sowieso in seinem Smartphone oder man kann eben schon mit einem sehr günstigen Basisgerät einfach auch losgehen cachen. Ich habe mal einen Couchsurfer aus Litauen gehabt.
Ja.
Der hat über 700 Caches gefunden ohne GPS.
Aber was heißt ohne GPS?
Der hat sich vorher angeguckt, wo
aber
die sind.
Aber schon mit den Koordinaten sozusagen.
Genau, der hat sich vorher angeguckt, wo die sind, hat sich das auf seinem, Google Maps Screenshots in sein Handy gezogen,
ja.
Hat sich das als Bild angeguckt, hat sich darauf wie auf einer Karte halt orientiert und hat anhand dessen die Caches gefunden.
Mhm.
Also ohne GPS, ohne Internet.
Ja, ist das so schwierig?
Also ich finde es schon eine bemerkenswerte Leistung, weil du halt schon auf jeden Fall Karten lesen musst. Ne? Also du hast halt nicht diese Funktion des GPS, dass du sehen kannst, aha, Luftlinie noch, weiß ich nicht, 120 Meter in die Richtung. Das kannst du ja nicht sehen, sondern du musst ja sozusagen dich wie mit einer, also er hat es eigentlich wie eine Karte gemacht, ne, wo halt sein Ziel dann eingetragen war, so wie du das eingangs auch geschildert hast. Er kam dann dahin an diesen Punkt und dann hat er das gefunden.
Ja.
Ja. Vielleicht solltest du Geocaching mal so betreiben.
Ja, ich fand, ich muss zugeben, ich habe das noch überhaupt nicht betrieben. Ich kann aber nicht genau sagen, warum mich das eigentlich bisher noch nicht so gereizt hat. Vielleicht war das einfach so diese Vermutung, dass ich mir dachte, so, naja, wenn man GPS-Gerät benutzt, dann ist das ja so ein bisschen geschummelt. Ja, dann schon lieber so eine richtige Schatzkarte. Also wenn das so, wie du das vorhin so beschrieben hast, mit hier über die Brücke und dann irgendwie mit der Liane über die Schlucht hangeln, nur noch dann in der Tonne den Wasserfall herunter und dann sind es nur noch 5 Kilometer Wanderung. Vielleicht hätte das dann noch einen größeren Sinn. Aber ist es denn immer so schwierig? Also oder ist es denn immer so leicht, diese Caches zu finden, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle?
Ja, also viele, denen ich davon erzähle, die sagen halt auch, ja, ist ja auch voll langweilig so, ne, mit dem GPS, das hat ja mittlerweile eine wahnsinnig hohe Genauigkeit, dann steht man ja schon drauf, wo ist jetzt der Spaß an der ganzen Geschichte?
Ja.
Der Spaß fängt da an, wo man zum Beispiel Geocaches findet, ohne sie gesucht zu haben, das ist mir schon zweimal im Leben passiert, Einmal kamen wir in so einem alten Vogelhäuschen vorbei und haben gesagt, Mensch, da müsste man eigentlich einen Cache hinlegen, reingegriffen, Dose in der Hand gehabt. Wir konnten nicht mal rausfinden, welcher Cache das war, weil im Logbuch keine GC-Nummer steht. Also jeder Geocache hat eine Unique ID, die sogenannte GC-Nummer. GC für Geocache.
Ja.
Genau. Wir konnten ihn sozusagen dann nicht loggen, so, ne? Okay. Und vor kurzem war ich ein Wochenende in Thüringen, da haben wir uns ein Lost Place angeguckt, also so ein verlassenes, runtergekommenes, ich glaube, es war ein ehemaliges Schulgebäude mit so, hat so ein bisschen Eindruck gemacht von so Berufsschule mit Werkstätten dabei.
Ja.
Da sind wir da so drin rumgestreucht und irgendwann haben wir alle gesagt, so, wir müssen jetzt unbedingt noch da hinten in diesen obskuren, komischen Lagerraum rein. Und dann haben wir gesagt, das kann doch, also es waren lauter Geocacher, und wir haben gesagt, es kann doch gar nicht sein, dass hier keine Dose ist, hier muss eine Dose sein, ja. Und dann haben wir über das Smartphone alle geguckt und da waren aber keine Koordinaten da. Und da sagte ich, naja, da hinten ist noch ein Mystery Cache, erkläre ich gleich, was das ist. Vielleicht ist es der. Wir rennen da in diesen Raum rein und haben die Dose in der Hand. Zum Beispiel. Geht auch. Zufall. So. Dann gibt es, also es gibt erstens verschiedene Cache-Arten, das ist ja eben schon mal so ein bisschen angeklungen. Dann gibt es auch zu jedem Cache eine Beschreibung und die sagt halt was darüber aus, erstens, was für eine Art von Cache es ist, vielleicht die Koordinaten, wenn die schon aufgrund der Art des Caches bekannt gegeben werden dürfen, aber auch noch drei weitere Werte, nämlich einen sogenannten D-Wert für Difficulty, Schwierigkeit 1 bis 5, ein T-Wert für Terrain 1 bis 5 und die Angabe darüber, wie groß die Dose ist. Das geht von Nano. Nano sind so kleine magnetische, fiese Dinger, die haben so ungefähr Daumennagelgröße.
Mhm.
Über Mikro, das ist so die typische Filmdose, sagt man so. Ja. Man findet da auch oft Filmdosen. Bis hin zu Regular oder es gab auch Leute, die haben schon ein ganzes Haus einfach als Final sozusagen genommen. Also Final ist dann die letztendliche Dose, die man findet, also tatsächlich dann der analoge Cache, den man da materialisiert in der Hand hält. Sozusagen.
Final, also der Inhalt.
Der Final. Die finale Dose, da wo du letzten Endes ankommst.
Finale Dose? Und es gibt noch andere Dosen, die nicht final sind?
Nein, es gibt unterschiedliche Cache-Arten. Ah. Und zwar gibt es den Tradi, also Traditional Cache. Das ist so das Einfachste. Du guckst auf der Webseite, siehst die Koordinaten, weißt, da muss ich hingehen und da ist auch die Dose.
Ja.
Ist easy. Dann hat der eben noch seinen D- und T-Wert. Der D-Wert eben, Difficulty, Schwierigkeit, steht dafür, wie schwer der zu finden ist, wie gut der getarnt ist. Es gibt Geocaches, du stehst davor, guckst drauf und du siehst sie einfach nicht. So.
Ja.
Und das wüsstest du natürlich gerne vorher, was dich da erwartet. Ne? Ist das eher sowas Einfaches zu mitnehmen, was du schnell siehst? Oder
muss man das angeben oder ist das optional?
Das musst du angeben.
Okay.
Und der T-Wert ist eben, wie schwierig der vom Terrain her zu erreichen ist. Also T1 wäre zum Beispiel, du musst den normalen gepflasterten Gehweg nicht verlassen.
Mhm.
Musst du den Gehweg schon verlassen, Schritt halt daneben in die Wiese machen, wäre es halt zum Beispiel schon T1-5er. Geht okay. Bis hoch zum T5er, wo du dann eine Spezialausrüstung brauchst. Kletterausrüstung zum Beispiel, Taucherausrüstung.
Ist das ganz klar definiert, welche Anforderungen mit den einzelnen Zahlen verbunden ist? Also gibt es da eine klare Skala, aus der man herauslesen kann, was jetzt dieser Wert ist? Oder ist das mehr so wie mit den 5 Sternen im Internet?
Nee, es gibt schon Richtlinien. Also Groundspeak versucht dann schon den Cache-Ownern oder wenn man halt sozusagen selber einen Cache legen will, Hilfe an die Hand zu geben, wonach man sich ausrichten könnte oder was man auf jeden Fall nehmen sollte, wenn bestimmte Kriterien schon mal erfüllt sind.
Ja.
Genau.
Bleiben wir doch mal kurz dabei. Also ich lege jetzt irgendwo was ab. was machen wir zuerst? D oder T? Bleiben wir doch mal bei dem Terrain. Also eins, okay, keine Ahnung, baumelt an einem Laternenmast vor meiner Nase rum oder was?
Zum Beispiel.
Ja.
Ja. Oder Telefonzellen-Caches sind auch sehr, sehr, naja, also beliebt.
Okay.
Naja, also wenn man Geocaching ist am Anfang immer super aufregend so, ne? Ich weiß noch, den ersten Geocache, den ich habe davon schon ganz früh gehört. Ich habe In den 90ern habe ich in einem Outdoor-Laden gearbeitet. Da hatten wir dann Ende der 90er, wären dann die ersten GPS-Geräte rausgekommen. Die haben dann irgendwie, weiß ich nicht, damals noch irgendwie 1000 Mark oder sowas gekostet. Und das war echt Hightech und ich fand das voll doof, weil ich dachte, wieso, Karte und Kompass, das ist doch viel cooler, da hat man was zu tun und da gehen die Batterien nicht leer. Und damals war ja auch das Signal noch viel gestörter wegen der US-Armee, ne? Mhm. Und so weiter. Und irgendwann dann 2000 war ja dann auch so dieses Internet Mainstream, dann hörte ich so, ich glaube so 2002, 2003 zum ersten Mal so, ja, Geocaching und so und das ist jetzt voll der heiße Scheiß und das muss man machen und so und ich war so, Mann, so also, diese blöden Technikfetischisten müssen die da mit ihren Geräten in der Landschaft rumrennen und mir war es schon voll unheimlich, als ich auf einer Wanderung zum ersten Mal, weiß ich nicht, wann das war, muss auch so Mitte, Ende der 90er gewesen sein, dass ich zum ersten Mal am Lagerfeuer stand am Fluss und mit dem Handy meine Mama angerufen habe. So, ja, das, da dachte ich schon so, nee, also irgendwas läuft hier falsch. So, ja, das geht so nicht. Ja, und ich glaube.
Diese Living the Future Momente, ne?
Ja, also, das war ganz komisch. Und ich habe natürlich auch gesagt, du Mama, ich stehe hier gerade am Lagerfeuer, ne, am Flussufer ja. Und ich telefoniere mit dir. Wie war das halt so als brave Tochter Mama so, ne, erzählt. Naja, also jedenfalls, ich glaube 2008 oder 2009 fing ich an mit dem Geocachen und die Situation war folgende. Ich hatte damals eine Beziehung mit Sohn und Sohn und ich haben sich an einem Sonntag gelangweilt und war aber auch irgendwie so ein bisschen Technikaffinität und GPS-Geräte waren im Haus und so weiter und dann bin ich irgendwann mal zu Sohnemann rüber und habe gesagt, du wollen wir nicht einfach mal einen Geocache suchen gehen?
Wie alt war der Sohn?
Ich glaube 11 oder 12 damals. Genau. Ja, und dann sind wir losgegangen und haben also erstmal im Netz so geguckt, ja, was wären in der Nähe und dann ganz genau das Ding studiert, weil wir wollten ja auch irgendwie, also wir wollten ja was finden können so und haben dann versucht irgendwie rauszufinden, was uns da erwarten könnte und können wir das machen und so und dann haben wir eben angefangen mit einem Tradi 1.1er, ne, so.
Einfach so
Mikrofilmdose, fertig.
Man weiß in etwa, was man
genau
sucht und Difficulty genau ist auch niedrig. Also 1.1er bezieht sich jetzt auf das Terrain.
1.1er sagt D1T1.
Ach so, 1.1er hat nicht 1,1, sondern, okay, verstehe.
Genau.
Beides also 1.
Genau, die Werte sind immer in 0,5.
Abgestuft.
Genau. Genau. Ja, und dann liefen wir los und haben den auch gefunden und waren dann, haben uns dann einen Account zugelegt zusammen und haben dann ganz stolz unseren ersten Cache eingetragen und dann fanden wir es irgendwie toll und waren irgendwie so ein bisschen angefixt und sind halt gleich losgegangen, haben wir noch eingeholt. Also Berlin ist ja voll mit Geocaches, ne? Berlin ist echt gepflastert.
Aber was ist denn drin in den Dosen?
Ja, gute Frage. Also ganz früher war halt der Spaß tatsächlich auch mal oder in den Anfängen des Geocachings, also große Dosen abzulegen, wo du auch wirklich was reinlegen kannst. So. Und da gab es eben auch wirklich noch ein bisschen konsequenter diese Tauschkultur. Das ist auch sowas. Also tauschen immer gleichwertig. So. Also wenn du was rausnimmst aus dem Cache, dann tu auch wieder was rein und tu halt was Gleichwertiges rein, damit da kein Downgrading stattfindet.
Oder höher.
Oder was höherwertiges natürlich gerne. Ne? Und da gab es, also ich habe schon gehört von Freaks, die haben dann irgendwie super schwer zu erreichende Caches irgendwo hingelegt und haben dann Schüsse für einen Ferrari reingepackt und wenn du den dann gefunden hast und hast auch noch den Ferrari gefunden, dann war er halt deiner und lauter solche Geschichten irgendwie. Mir hat auch letztens jemand erzählt,
was passiert denn, wenn man einfach einen Euro reinlegt?
Ja, kannst du auch machen, aber wie willst du den gleichwertig tauschen?
Ja, oder höher.
Ja, oder höher. Ja.
Und dann vermehrt sich das sozusagen. Dann.
Ich habe tatsächlich zusammen mit dem Mr. Stief schon mal überlegt, wie man denn eigentlich mal Bitcoins in einen Geocache reinlegen könnte. Also für mich ist die Verbindung Bitcoin und Geocaching natürlich naheliegend, aber ja.
Indem man dann was da reintut?
Na, man müsste halt ein Wallet reinlegen, ein Bitcoin-Wallet.
Also eine Datei.
Genau, mit einem ausgedruckten QR-Code.
Okay.
Und den kannst du ja dann über dein Handy, wenn du selber auch, so wenn du einen Bitcoin-Account hast sozusagen, dann kannst du ja den Bitcoin finden und kannst den dann scannen. Und es wäre dann halt freigestellt, ob jemand sich halt Bitcoins da zieht. Man packt halt, weiß ich nicht, mal einen Bitcoin drauf oder zwei. oder ob jemand halt Bitcoins dazulegt, kann sich ja jeder überlegen.
Ah, verstehe. Also man kriegt dann was überwiesen sozusagen.
Es ist quasi ein Geldbeutel drin.
Mhm. Okay.
Ein immaterieller Geldbeutel für eine immaterielle Währung. Okay.
Aber was ist denn nun drin?
Ja, mittlerweile ist meistens einfach nur Müll drin.
Müll?
Ja.
Wie Müll?
Der ist hier jugendfrei, oder? Pff. Tampons, meistens Gott sei Dank nicht gebrauchte.
Hat ja Wert, oder?
Ja.
Also wenn sie nicht...
Kann, also als Frau kann das ja manchmal auch nützlich sein, aber weiß ich nicht, ob man das so einfach nehmen will. Also so Kondomen, die ich in Geocaches finde, würde ich jetzt auch erstmal nicht so vertrauen.
Ja.
Also was ein absolutes No-Go ist, ist Essen, logischerweise, weil du weißt ja nie, wann das gefunden wird, wenn du da Bonbons reinpackst und die werden feucht oder Seife und die wird feucht. Ich meine, das ist einfach kein Spaß mehr. Ja. So. Kann auch Tiere anlocken. Die machen dann natürlich den Cash kaputt. Also Essen sollte man wirklich tunlichst einfach nicht machen. Okay. Lustig sind Erfrischungstücher. ganz populär war mal eine Zeit lang Schlüsselbänder. Es gibt auch einen Schlüsselband-Cash in Berlin. Der ist auch sehr, sehr liebevoll gemacht. Hat jemand so eine längliche Tupperdose genommen und oben so ein Holzgestell ganz liebevoll reingebaut. Da kannst du dann die Schlüsselbänder quasi anhängen. Und wenn du so Schlüsselband-Fan bist, dann gehst du halt dahin, bringst halt selber Schlüsselbänder mit und suchst dir halt eins aus, das dir gut gefällt.
Ah.
Es gibt auch zum Beispiel Post Offices. Es gibt Geocaching-Post. Da kannst du, hier habe ich zum Beispiel mal einen gefunden, da hatte der Cache hatte einen Stempel.
Du hältst jetzt dein Büchlein in der Hand.
Genau.
Was ist das für ein Büchlein?
Das ist mein Geocaching. Hier, also mein Geocaching-Nick ist The Frühtau.
Aha.
Genau.
Frühtau.
The Frühtau.
The Frühtau.
The Frühtau.
Zu Berge.
Ja, es gibt, ich habe auch, als ich meinen 1000. Cache gefunden habe, hat mir ein lieber Geocaching-Kollege einen Cache gelegt zum 1000. The Frühtau-Cache. Der heißt natürlich The Frühtau zu Berge. Mhm. Und dessen Koordinaten liegen genau auf meiner Wohnung. Also ich könnte mir zum Beispiel eine Visitenkarte machen und die GC-Nummer von dem Cache angeben.
Sehr hübsch.
Ja. Wie hat er das gemacht, dass die Koordinaten auf meiner Wohnung liegen? Der Cache selber ist ja nicht bei meiner Wohnung, was uns mal wieder zurückbringt übrigens zu mehreren Cache-Typen. Das ist nämlich ein sogenannter Mystery. Ein Mystery-Cache, also Rätsel-Cache. Da musst du zuerst ein Rätsel lösen und aus dem Rätsel ergeben sich dann die Koordinaten. Und damit du also ungefähr weißt, wo der Final eben liegen könnte, deswegen der Final, ne, also die letztendliche Dose, ist die Regel, dass die Fake-Koordinaten sozusagen im Umkreis von 3 Kilometern von dem Final liegen müssen. Also das heißt, wenn du bei Geocaching nach Caches suchst, kannst du zum Beispiel über ein Google Map Darstellung machen und du siehst da blaue Rätselhaken, blaue Fragezeichen, dann weißt du, aha, im Umkreis von 3 Kilometer um den Rätselhaken ist der Cache. Wo genau, das musst du dann über ein Rätsel eben erst erraten.
Und das befindet sich aber dann auch an der Stelle, wo das Fragezeichen ist?
Nein, du musst überhaupt nicht an den Ort gehen in der Regel. Das ist mir auch schon, also ganz dummer Anfängerfehler bei Mysteries. Da hieß zum Beispiel, ein Cache hieß irgendwas mit 8. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls war im Listing der Hinweis, suche die offensichtliche Zahl und berechne dann wie folgt. So, und dann dachte ich halt, naja, klar, also du sollst da halt hingehen zu den Mystery-Koordinaten, sollst dort die offensichtliche Zahl suchen und damit dann die Koordinaten berechnen, also das Rätsel lösen, um dann zum Final zu kommen.
Ja.
Und dann bin ich da mit einem auch durchaus, also ich hatte da schon mehrere hundert Caches gefunden und auch schon ein paar Mysteries und bin da mit einem versierten Geocaching-Kollegen dahin, wir wollten ihn zusammen machen. Wir kamen da an und haben also eine Art Touren-Sport-Lost-Place gefunden. Da standen ganz sauber, ordentlich aufgereiht mehrere so Stadionsitze, ne, immer so Zweiersitze zusammen an so Gestellen. Mhm. Und genau auf den Koordinaten war der einzige Sitz, der eine Nummer hatte. Die anderen Sitze hatten keine Nummer mehr. Mhm. Und das hieß halt, suche die offensichtliche Zahl. Da dachten wir halt, das muss diese Nummer sein. Und die sollte auch laut Listing doppelt da sein. Und die Sitzplatznummer war 33. Deswegen haben wir natürlich mit der 3 gerechnet. Ja, das war aber überhaupt nicht so. Sondern man hätte eben natürlich, wie das bei Mysteries so ist und was wir auch hätten wissen müssen, vorher rechnen. Ja, also die offensichtliche Zahl war eben im Listing versteckt und auch, sie war auch hervorgehoben. Also wir hätten es wissen können. Und als wir dann wieder zu Hause waren, fiel dann meinem Geocaching-Kollegen ein, ich habe ja schon mal so einen ähnlichen Mystery gelöst, der geht ja so und so, guck mal.
Also Mystery Cache heißt immer, in der Beschreibung selbst ist eigentlich das Rätsel bereits enthalten, was man braucht, um auf eine Koordinate zu kommen.
Genau, also bevor du nicht die Final-Koordinaten final wirklich endgültig hast, indem du das Rätsel gelöst hast, brauchst du gar nicht erst losgehen.
Aber gibt es diese Schatzsuche-Simulation jetzt nicht? Weil das fände ich ja jetzt in gewisser Hinsicht naheliegend, dass man sagt, ich baue hier einen Cache an der Stelle und da ist dann sozusagen der erste Hint, der dich zum nächsten Cache bringt, bis du dann halt so schnitzeljagdmäßig irgendwann die Lösung hast und keine Ahnung, vielleicht machst du das irgendwie auch noch klug, dass es dann immer von der Tageszeit oder dem Wochentag abhängig ist und du hast dann sozusagen verschiedenste Verästelungen und kannst an verschiedenen Lösungsorten rauskommen.
Tim, wir müssen mal einen Cache zusammenlegen. Nee, also das, was du jetzt ansprichst, das gibt es auch. Das ist dann aber kein Mystery, sondern das ist ein Multicache. Und der heißt Multi, weil du eben durch mehrere Stationen durchläufst, bis du zum Final kommst.
Multicache, genau. Alles klar. Okay,
das ist, genau das, was du gerade beschrieben hast.
Okay,
das ist die Schatzsuche. Fängst an am Start und wirst dann durch mehrere Stationen durchgeleitet, musst Rätsel lösen oder findest vor Ort irgendwas oder findest einfach nur irgendwo die nächsten Koordinaten irgendwo hingeschrieben und kämpfst dich dann durch bis zum Final.
Sind das jetzt schon die 3 Basistypen so? Also diese, das sind so traditionellen Final-Typen? Ja. Also Final und traditionell ist sozusagen dasselbe.
Nee, ein Final findest du immer. Das ist immer die Dose. Mhm. Der Final ist immer die Dose. Beim Tradi eben gleich hin. Beim Multi durch mehrere Stationen durch bis zum Final. Und beim Mystery die Final-Koordinaten errechnen und den Final finden.
Okay.
Es gibt natürlich auch Multi-Mysteries. Da musst du eben quasi die Startkoordinate errechnen und kommst dann in Multi rein.
Verstehe.
Gibt's auch. Genau.
Und so Multicache ist aber nicht so dein Ding.
Ach, ich mache eigentlich alles, was mir so vor die Flinte kommt, sagen wir es mal so. Also nach meinem 1000. ist das ein bisschen abgeflaut, aber auch vorher habe ich schon ein bisschen weniger gecached, weil ich ja sehr viel gearbeitet habe und dann nicht mehr so viel Zeit hatte. Und mittlerweile ist für mich eigentlich, also ganz am Anfang fand ich es, also nach diesem ersten langweiligen Sonntag mit dem Sohn habe ich dann überall Geocaches gesucht. Ne? Ich war auf dem Weg zur Arbeit, Geocaches mitgenommen. Ja. Auf dem Weg nach Hause, Geocaches mitgenommen. Die Homezone sauber halten ist auch immer so eine schöne Aufgabe. Also so quasi so einen gewissen Umkreis von 3 bis 5 Kilometern um den eigenen Wohnort sozusagen alle Caches gefunden zu haben, das ist natürlich auch immer schön. So, ne? Und dann kommen ja auch immer, werden welche archiviert, dann kommen wieder neue raus. Also hat man sozusagen auch immer zu tun. Eigentlich sollte man so weiß ich nicht, vielleicht alle 2-3 Jahre mal umziehen, damit man wieder eine neue Homezone hat zum sauber machen oder so. Genau. Ja, mittlerweile ist es für mich eher so, ich suche mir gern schöne Caches raus. Ich mag gern Klettercaches, ich mag gern Caches in Lost Places, wo man teilweise auch ganz schön rumklettern muss. Im Moment finde ich Baumklettern super cool. Gibt viele Geocaches, die auf Bäumen liegen. Ist eine sehr schöne Sache, finde ich auch vor allem sehr schönen Ausgleichssport zu dieser Computerhockerei, weil du beim Klettern eben wirklich den ganzen Körper auch einfach brauchst und dann merkst du auch mal wieder, du hast einen Rücken, so, ne? Gibt's so, ne?
Findet statt.
Genau, Rücken findet statt. Ja.
Ich fand noch mal kurz wir waren ja im Prinzip dabei, so diese Eigenschaften von den Caches mal so ein bisschen zusammenzutragen, damit man auch weiß, wie man das beschreibt bzw. dekodiert, wenn man das jetzt so vorfindet. Wir können ja gleich nochmal ein bisschen auf Cache-Suche gehen. Also, es gibt diesen Cache-Typ. Ne? Traditioneller Cache, okay, also der sozusagen nur ein Final-Cache ist, also das, was ich finde. Und dann eben verschiedene Arten, da hinzukommen. Entweder dieser Mystery-Cache, ich muss ein Rätsel lösen, dann bin ich da. Multicache, die sind irgendwie miteinander sequenziert, so, einer nach dem anderen. Oder Multi-Mystery mit Rätsel, Spaß und Schatzsuche in einem.
Genau.
Und das ist sozusagen erstmal so die, dass man schon mal weiß, worauf man sich eigentlich einlässt. Und dann, damit man auch weiß, worauf man sich einlässt, dieses Wo ist es und wie schwierig ist es. Jetzt waren wir ja vorhin schon kurz bei diesem Wo ist es, aber sind ja so richtig vom Bürgersteig nicht so richtig
weggekommen.
Vielleicht so bis zur Wiese nebenan, so 1,5.
Wir sind schon auf den Baum geklettert.
Wenn du jetzt, ja genau, aber wie muss man jetzt diese Zahl, wie würdest du jetzt, also ab, was wäre eine 2? Wenn 1 einfach nur off the beaten path ist, so was wäre eine 2?
Ja, also
wir sind bei Terrain, zwischen, ne, wohlgemerkt.
Genau, zwischen 2 und 4, da wird es halt tatsächlich, finde ich persönlich, schwierig. Also wenn ich zum Beispiel einen T4er-Cache mache und ich suche den, dann suche ich natürlich aufgrund der T-Wertung an bestimmten Orten und andere lasse ich schon von vornherein weg, weil die einfach dieser T-Wertung nicht entsprechen. Also ich brauche nicht auf dem Gehsteig stehen und erwarten, dass ich den Cache finde beim T4. Das ist natürlich Quatsch. Also da denke ich mir schon, okay, ich muss vielleicht auch mal irgendwo hochklettern, ich muss irgendwo dahinter gucken.
Oder runterklettern.
Also es gab zum Beispiel mal einen Cache-Owner, der hat immer Geocaches in irgendwelche, weiß ich nicht, Bunker, Kanalisationen auf irgendwelche Bäume. Also war immer irgendwo oben oder irgendwo unten. Auch Tradis, aber immer irgendwo oben, irgendwo unten. Und der hat in sein Listing nur noch reingeschrieben, klare Aufgabe. Und das wusste man einfach. Wenn man von dem was sucht, ne, T4er, klare Aufgabe, okay, ich komme da hin, ich muss runter oder ich muss hoch. So. Klares Ding. Ja, und irgendwo so zwischen 2 und 3, das ist halt auch immer so ein bisschen dann Einschätzung, was da alles so an Faktoren zusammenfällt, wie der Owner das dann sieht. Der eine sagt, es ist ein 2er, der nächste sagt, naja, ist eigentlich schon eher ein 3er, dann einigt man sich vielleicht auf 2,5.
Also mit anderen Worten, es ist doch so wie bei den 5 Sternen. Jeder weiß, was 1 Stern, jeder weiß, was 5 Sterne heißt und alles dazwischen ist irgendwie unklar.
Ja.
Aha.
Genau. Aber du brauchst eine, also du brauchst irgendeine Form von Skalierung dazwischen. Also anders zum Beispiel bei der Bewertung, da gibt es zum Beispiel 2 verschiedene Systeme. Sehr lange gab es das sogenannte GC Vote, Geocaching Vote. Das war eine Browser-Extension, ich glaube so ein Firefox, Grease, Monkey, JavaScript-Ding oder so. Mhm. Da konntest du halt für jeden Cache auch 1 bis 5 Sterne vergeben, auch mit Halbstufen dazwischen. Und das ist ziemlich schnell sehr in die Kritik geraten, weil Cache-Owner zum Beispiel gesagt haben, ich finde das eine Unverschämtheit, dass mein Cache mit nur 1 Stern bewertet wird, weil immerhin habe ich mir ja die Mühe gemacht, da einen Cache überhaupt hinzulegen und ihr seid ja gekommen und habt ihn ja auch gefunden. Also ne, sozusagen.
Also die Sterne sollten jetzt schon aussagen.
Der ist gut oder nicht so gut. Hat ja, mir gut
spannend
gefallen.
Spannend oder nicht spannend.
Genau. Und da ist natürlich klar, alles, was unter 3 Sterne ist, ist ja eigentlich doof. Ja.
So. Sterne funktionieren nicht.
Ja.
Das ist eine alte Weisheit. YouTube hat das verstanden und haben irgendwie das auf dieses einfache Daumen hoch, Daumen runter.
Von Facebook.
Modell. Geklaut. Macht Facebook das auch mit dem Daumen runter? Nee, die kennen auch nur Daumen hoch.
Ist aber. Ja.
Nee, ob das jetzt ein Daumen ist oder nicht, aber ich glaube, dass Menschen grundsätzlich nur in der Lage sind, so eine einfache binäre Entscheidung zu fällen, ob etwas irgendwie ist oder nicht ist.
Ja.
Aber wenn du sie fragst mit, wie ist es von 1 bis 5, dann geht es einfach nicht. So.
Ja,
das heißt, wenn du sagst, hat dir gefallen oder hat dir nicht gefallen, ja, dann kommt nicht sowas wie 2 Sterne bei raus, was irgendwie nämlich nichts aussagt. Ja?
Naja, es sagt zumindest schon mal, ist doof. Also 1 ist dann einfach, ist doof. Ja. 5 ist super cool und 1 ist halt, ist doof.
Ja, aber vielleicht meinten die Leute das auch gar nicht so richtig. Also was ist denn 3 Sterne. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich bin indifferent, ich kann mich nicht entscheiden. Wenn du aber klar sagst, war das jetzt gut oder nicht gut, dann würden, glaube ich, die Leute mit den 3 Sternen einfach nichts
sagen.
Ja.
Ja, nein, vielleicht.
Oder sich dann vielleicht doch eher auf, na, so schlecht war es eigentlich gar nicht. Eigentlich war es okay.
Ja. So. Ja, Groundspeak hat ja dann, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren kam das irgendwie ein eigenes Bewertungssystem eingeführt. Das sind die sogenannten Pfaff-Points. So blaue Schleifen, da habe ich dir hier auch mal so einen Travelbug mitgebracht. Das ist hier so ein Pfaff-Point zum Beispiel.
Oh, the real favorite point for travel steht hier drauf.
Genau.
Was heißt das jetzt genau?
Das ist also ein sogenannter Reisender. Also es gibt 2 Sorten Gadgets, die
also
in...
Ich muss noch mal kurz beschreiben, was hier... Also es ist ein Stück durchscheinendes blaues Plastik halt in dieser
wie heißen denn diese Dinger? Also so ein bisschen so eine Blume mit zwei Schleifchen dran, so, ne? Diese Dinger, die Amerikaner ja, so, mal so tragen auf irgendwelchen
Ehrenmedaillen, so. Auszeichnungen.
Ja, also nicht wirklich eine Medaille, mehr so ein Badge, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie man das nennt. Kommen wir vielleicht noch drauf. So, und das als Plastikanhänger sozusagen.
Genau.
Und das drückt jetzt was aus, dieses Teil? Das ist ein Account, oder was?
Das ist ein Travel-Bug.
Ein Travel?
Ein Reisender, sozusagen.
Bug.
Genau, ein Travel-Bug. Mhm. Das ist ein Gegenstand, an den, der hat eben so eine, auch eine Nummer. Müsste da so eine Tracking-Nummer. Die darfst du nicht vorlesen.
Ja, habe ich nicht getan.
Sehr gut.
Buchstaben,
Buchstaben, Zahlen, genau. Mhm. Und mit dieser Nummer kann man, also die könntest du jetzt zum Beispiel eingeben und könntest sagen, ich habe diesen Travel-Bug bei The Frühtau gesehen, als wir den Chaos Radio Express zum Thema Geocaching aufgenommen haben, zum Beispiel. Ne?
Ja.
Kannst du machen. So. Und dieser Travel-Bug hat dann ähnlich wie ein Geocache auch so eine eigene Seite, da erscheint das dann als Log.
Ja.
Und der kann dann, also die Idee von Travelbugs ist, dass die von Cache zu Cache reisen. Also ich habe den in einem Cache gefunden, in Thüringen, im Oertelsbruch. Das ist so ein aufgelassener Schieferabbau, aufgelassenes Schieferabbaugelände. Da findet übrigens wirklich ja Geocaching-Tourismus statt. Ja, also wir kamen dahin, wollten den Cache machen, wir waren zu fünft, haben uns das Wochenende schon lange vorher freigehalten, kamen zu fünft dahin, zu den Parkplatzkoordinaten, wollten los und als wir da auf dem Parkplatz ankamen, da standen schon mal 6 Autos. Alles Geocacher. Ja, waren da unterwegs, ja. Und das ist also der Hausmeister vom Oertelsbruch heißt, der ist auch ein hoch mit Pfaff-Punkten dekorierter Cache, also muss man mal gemacht haben. Da habe ich diesen Travelbug drin gefunden. Den habe ich jetzt mitgenommen und den kann ich jetzt in den nächsten Cache wieder ablegen. Und das wird halt dokumentiert und das kannst du auf der Seite von diesem Travelbug sehen. Deswegen Reisender. Also kannst du sozusagen sehen, wo der schon überall lang gereist ist.
Okay, also es repräsentiert nicht jetzt irgendjemand, sondern es ist einfach nur ein Ding, was von Cache zu Cache reist und was dann so quasi getrackt durch die Webseite irgendwann so einen langen Lauf quer über den Planeten.
Genau.
Macht. Das heißt, du hast den jetzt gerade, aber du wirst den demnächst wieder irgendwo rein stopfen, wo du es für angemessen hältst und dann nimmst du aber wahrscheinlich auch eher so einen von den tolleren Caches dafür, oder?
Ja, in dem Fall auf jeden Fall, weil das ist ja ein Pfaffpunkt. Also der hat ja, da hängt ja so ein Zettelchen dran, so ein gelbes,
ja.
Und da steht ja seine Mission drauf. Ich glaube, auf einer Seite auf Deutsch, auf einer Seite auf Englisch.
Mhm. Ah. Darf ich das vorlesen?
Ja.
Ich bin der blaue Favoritenpunkt und möchte gerne Caches besuchen, die einen extra Punkt verdienen.
Genau.
Das heißt, der Cache verdient dadurch einen Punkt, dadurch, dass man den da ablegt.
Nein.
Sondern?
Der Wunsch ist, dass da, wo ich so einen Favoritenpunkt vergeben würde für einen Cache,
da soll ich das Teil reinschmeißen.
Ich den auch da wieder reinlege.
Ah, okay.
Genau.
Gut. Aber es ist nicht so, dass der Cache selber eine Aufwertung erhält, dadurch, dass man da einen Bug reintut.
Außer, nein,
dass er halt
aber
in Linie dann verbunden ist.
Aber die Idee ist ja natürlich, denke ich mal, von dem Owner von dem Travelbug, der möchte dann halt mal gucken, wo war denn der überall?
Mhm.
Aha, das sind also alles Caches, die Leute gut fanden und für die sie einen Favoritenpunkt vergeben haben. Das ist ja auch clever. Also ich mag ja zum Beispiel gerne Lost Places und ich habe mir hier so eine Coin geholt von einem Lost Place Event, Lost in MV, Lost in Mecklenburg, das war hier 2011. Und da gibt es hier so eine Geocoin, das ist die zweite Form der Reisenden.
Mhm.
Also du siehst den Unterschied, ja, wie du es in der Hand hältst, das ist mehr so eine Münze,
ja.
So, ne? Auch mit so einer Tracking-Nummer und das ist deswegen halt eine Geocoin. Im Gegensatz zum Travelbug, der Travelbug ist ein Gegenstand, an den die normalerweise immer so ein so wie so ein Dogtag dran gehängt ist. Du kannst ja deinen Lieblingsteddybär nehmen, hängst so ein Dogtag dran und sagst halt, oh, mein Lieblingsteddybär will kuschelige Plätze in der Welt sehen. Macht mal schöne Fotos.
Ah, so wie bei Amelie.
Ja, ja.
Der, war das ein Teddybär? Nee, was war das nochmal?
Ja, die hatte
so ein Stofftierchen, machte so seine Reisen.
Ach, für den Vater, ne? Glaube ich,
irgendwas
oder sowas. Ja, ja.
Genau. Wow, hier ist ja ein Kompass drin.
Ja, cool, ne?
Ist das immer so?
Nee. Ich habe noch mehr Coins. Ich habe halt eine von diesen Lost in MV Coins, habe ich halt, oder zwei davon habe ich losgeschickt und habe halt denen die Mission gegeben, besuche Lost Places. So. Das heißt, ich kann da jetzt auf die Seite gucken, kann gucken, wo die überall waren. Und wenn ich da jetzt plane, auch mal da in der Gegend zu sein, dann kann ich mal gucken, gibt es denn da vielleicht ein Lost Place, wo mein Coin war?
Aber das kannst nur du sehen
und nee, alle, die alle den sehen, danach, die den tracken.
Aber alle, die den Code kennen, sozusagen.
Genau, und der Trick ist jetzt eben.
Nicht, es gibt kein Verzeichnis von diesen ganzen Coins und so, sondern man muss schon in etwa
wissen. Also, es gibt natürlich Sammler von diesen Coins,
die sie nicht rausrücken.
Genau. Und es gibt ja auch seltene Stücke. Zum Beispiel der Coin, den ich dir gegeben habe, hier von der Cebit, Jeremy Irish. Davon, das ist eine Sonderedition. Davon gibt es, glaube ich, 12 oder 15 Coins nur.
Ja.
Mehr wurden davon nicht hergestellt. Das war eine Coin, die geprägt wurde aus Anlass des Besuches von Jeremy Irish auf der Cebit.
Das muss man mal kurz sagen, wer Jeremy Irish ist.
Genau, Jeremy Irish ist der Gründer von Geocaching oder einer der Gründer, also da so die Hauptfigur.
Ja.
Und zwar kam der zur Cebit anlässlich 10 Jahre Geocaching. Es war, glaube ich, 2011. Steht, glaube ich, auf der Coin drauf, wenn ich mich richtig
erinnere. Nee, steht nicht drauf.
Lustig.
Einfach nur at Cebit. Ist ja ein bisschen. Ja, okay.
So, ich guck mal eben 12 nach. Coins. 2011 war es. März 2011, genau.
Das heißt, hier ist mehr die Coin selber, das Andenken an sich, das die würdest du jetzt nicht wirklich weiterreichen wollen, weil.
Naja, also wenn ich die jetzt auf Reise schicken würde, dann würde sie wahrscheinlich ziemlich schnell verschwinden und zwar entweder in der Hand irgendeines Sammlers oder es gibt ja eben auch, also es gibt ja Geocacher und Muggels. Muggels kennt man von Harry Potter, das sind ja die Uneingeweihten, ne, die Blöden. Also diese normalen Menschen, die halt nicht wissen, was Geocaches sind.
Ja.
Und die machen da manchmal Geocaches kaputt. Entweder unbedacht. Oder sie sehen, da kommen immer wieder Leute hin, die suchen da irgendwas, dann gehen sie da auch hin und gucken mal, was die da wohl suchen. Dann finden sie da eben eine Filmdose oder eine Dose und da sind dann vielleicht auch solche Coins drin, dann nehmen sie die mit. Und wenn sie ganz ausgefuchst sind, dann haben sie sogar einen Account auf Geocaching.com, so einen, ne, kostenfreien, und schreiben, finden dann auch den Cache, den sie da also gemuggelt haben, also zerstört haben, und schreiben dann vielleicht auch noch so eine Note hin, Write Note. Ja, hier übrigens, ich habe den Cache jetzt endlich gefunden und ich habe ihn kaputt gemacht und ich gehe bloß keinen mehr hin und so.
Echt?
Ja. Es gibt auch Leute, die zerstören Geocaches.
Naja, ich meine, das ist ja der Lauf der Dinge, ne? Das ist ja dann auch wieder das Abbild der Gesellschaft. Man muss auch mit Zerstörung und Kulturpessimisten leben, genau, die so. Naja, ich meine, durch Destruktion entsteht ja auch wieder Neues.
Ja.
Ja, und es
gibt aber auch welche, die räubern einfach nur Coins aus. Ne? Die sehen dann, hier ist eine Dose bei mir in der Nähe, da sind immer wieder schöne Coins drin. Ich gehe einfach immer wieder hin und räume die einfach alle ab und davon kriegst du erstmal gar nichts mit. Und als Cash-Owner kriegst du dann vielleicht, nachdem die das schon 4-5 Mal gemacht haben, zum ersten Mal eine Nachricht vom Coin-Owner oder von anderen Geocachern, hier sind übrigens keine Coins mehr drin. Das passiert dir dann 3-4 Mal und dann schreibst du natürlich ins Listing auch rein, hört mal Leute, legt hier mal keine Coins mehr ab, weil die verschwinden gerade. Garantiert.
Ich versuche gerade dieses Geocoin und also das mit den Bugs, das habe ich jetzt, glaube ich, verstanden. Das ist sozusagen wirklich zum auf die Reise geben und soll reisen. Aber was jetzt der Unterschied zur Geocoin in dem Sinne ist, die ja eigentlich auch reisen soll, ist mir noch nicht so hundertprozentig klar geworden.
Also die Coin ist eben tatsächlich eine Coin. Also das ist ein Stück. Zum Beispiel. Ein Coin hat nie so einen Anhänger dran.
Ja, okay.
Wie der Travelbug zum Beispiel. Und die Nummer ist auch eingestanzt. Beim Travelbug ist eigentlich, also der, den du da hast, ist so ein Zwischending zwischen Travelbug und Coin, weil die Nummer steht ja drauf. Aber es ist ja auch keine Coin, weil es ja so ein Plastikding ist. So. Der Travelbug hat normalerweise immer so ein kleines Metallplättchen dran, so ein Dogtag eben, ne, was so Hunde manchmal am Halsband haben, wo da eine Nummer draufsteht oder falls sie diesen Hund finden, rufen sie ihm blablabla an oder so. Und da steht dann die Tracking-Nummer drauf. Und der Unterschied ist sozusagen, eine Coin ist eben dieser Gegenstand, der so eine Münzform hat. Also ich habe hier mal noch, hier zum Beispiel noch so ein Drachen-Coin. Hier haben wir einen Nachtcash-Coin.
Oh, Fledermaus.
Ja.
Sehr hübsch.
Und die hatte so funkelnde Augen, so, ne? So selbstleuchtende Augen dann bei Nacht. Kannst du das sehen?
So.
Oder hier zum Beispiel. Das ist eine Coin, die habe ich geschenkt bekommen, weil ich mal in Wartburg hatte.
Aber ist auch ein Trabi.
Ja, aber in Wartburg gibt es leider nicht. Ach als so. Coin. Deswegen habe ich einen Trabi bekommen und weil ich eben in dem Wartburg habe ich halt öfter da mal 3-4 Geocacher reingeladen und wir sind da mal halt auf Landpartie gefahren. Und von einer Freundin, die halt öfter mitgefahren ist, habe ich da mal diese Coin geschenkt bekommen.
Sehr hübsch. Mit dem Code als Nummernschild und das trackable@geocaching.com, was hier immer so draufsteht, ne?
Genau.
Schön im Trabant-Design, das Trackable. Hübsch. So, und wo? Ich versuche nochmal so ein bisschen, weil ich meine, so hübsch wie die Dinger sind, da hat man das Gefühl, dass die nie groß auf Reisen gehen können. Also die kauft man, um sie nicht zu benutzen, oder?
Ja, das ist unterschiedlich. Also es gibt da natürlich auch Limited Editions und so ein Zeug. Also ich habe zum Beispiel, als ich meinen 1000. Cache gefunden habe, ne, da wurde ich wie jeder anständige Pfingstochse dann entsprechend behängt. Von meinen Geocaching-Kumpels, ja, und zwar hier, ne?
Schön Hundemarke hier. 1000 Caches.
1000 Award. Caches gefunden.
Da ist ja der Award.
Genau. Die gibt's schon für 100, für 200, für 500, für 1000. Der nächste wäre jetzt der 2000. Danach gibt's dann 5000.
Okay.
Und der hat Leute, die haben schon Nummer... über 10.000 gefunden. Ist auch eine Coin eben.
Ja. So. Aber wo kriegt man denn diese Nummer her? Kriegt man die sich auf geocaching.com?
Nee, da, wo man die Coin bestellt. Die kümmern sich darum, dass es die Nummer gibt und dann musst du das Ding auch nochmal aktivieren. Also der ist jetzt nicht aktiviert, der ist sozusagen bei mir. Der andere zum Beispiel, der mit dem Drachen, den du hast, oder dieser blaue Pfaffpoint, die sind aktiviert, die sind auf Reisen, die gehen dann los. Oder hier, schau mal zum Beispiel, habe ich zum...
Und wer macht dann die Registry dafür? Also ich meine, das muss ja dann trotzdem ein Unique Code sein. Also letztlich...
Das macht Groundspeak.
Also Geocaching sozusagen, da ist ja dieser diese Geocoin-Produktion gehört da quasi dazu.
Genau, also wenn jemand diese Coins produziert, da gibt es zum Beispiel hier Sepp und Bertha machen das unter mygeocoin.de. Sie ist Grafikerin. Und er hat irgendwann angefangen, Geocoins zu machen. Die sind sehr begehrt. Die kommen dann auch manchmal in limitierter Edition raus und so weiter. Wenn du also da jetzt verrückt genug bist, dann, hier gibt's zum Beispiel eine vom Oktoberfest, ne? Die sitzen da in München. Ja, genau. So. Also wenn du da eine Idee hast, eben für so einen Coin, dann sprichst du halt mit ihr das Design ab und sagst halt, in welcher Form die rauskommen soll, also welche Überzüge, ob da Relief drauf sein soll und nicht oder nicht und so weiter und so weiter.
Ja.
Und sagst dann, in welcher Limitierung das rauskommen soll. Da hast du zum Beispiel hier diese Award-Dinger. Genau.
Ja, Award-Coins.
Genau. Und gibst sie dann bei ihren Auftrag und kannst die dann über den Shop bei ihr verkaufen. Ich glaube, so ungefähr funktioniert
das. Also ich verkaufe die dann sozusagen über den Laden. Die produzieren das und dann kriegt man auch noch Geld dafür sozusagen.
Genau.
Ah.
Und wenn es halt dann eine sehr schöne Coin ist, die halt in einer kleinen Auflage rauskommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die in freier Wildbahn findest, natürlich sehr gering.
Ja, aber wenn man sagt, ihr könnt so viele kaufen, wie ihr wollt, muss man das dann irgendwie selber vorfinanzieren?
Ja.
Was?
Das macht ja nicht sie, ne? Also sie,
ja.
Die machen sozusagen, wenn sie selber natürlich eine Idee haben und wollen das machen, dann machen sie das natürlich und verkaufen das so weiter.
Ne? Aber ich kann ja auch ein Design hinschicken und sage hier so in etwa, dann wird das sozusagen konkretisiert und als konkrete Coin-Vorlage dann hergestellt und dann umgesetzt.
Genau.
Sodass man mit der Umsetzung nichts mehr zu tun hat.
So sieht's aus. Und dabei werden natürlich dann auch die Trackable-Nummern von GC ja halt eben bestellt, weil die müssen ja in die Münze eingraviert werden.
Ja.
Und so wird das dann quasi verwaltet, ja.
Und diese Nummern kosten dann auch nochmal Geld, oder wie?
Ja, das wird läuft aber mit in der Produktion sozusagen.
Naja, okay, gut. Genau. Aber das ist dann sozusagen auch nochmal so ein
Einnahmemodell
jetzt für sozusagen für die eigentliche Plattform selber auch.
Also bei Sepp und Bertha gingen da natürlich ganz, ganz viele Wünsche immer ein, ne? Und könnte mal so eine Coin und so eine Coin, und dann rief halt sozusagen irgendwann jeder an und wollte mal so seine eigene Coin mal irgendwie so haben.
Ja.
Und deswegen, wenn du hier mal links unten guckst, designe deine Geocoin, haben die jetzt was gemacht, da kannst du für 12 Euro kannst du einfach da ein Bild hochladen und kannst dann deine eigene Coin, oder 14 Euro sind es mittlerweile,
ja.
Genau, kannst dann deine eigene Coin rausbringen.
Und für was werden die so in der Regel verkauft? Also was muss man hier so investieren?
Na, diese, die du dir hier konfigurieren kannst, ist ja dann 14 Euro.
Ja.
Pro Stück, ne? Du kannst ja eine für 14 Euro machen, du kannst auch 50 für 14 Euro machen. Das ist dann egal, finde ich sehr clever, sehr schön auch.
Ja.
Und bei den anderen, die halt so diese Spezialanfertigungen sind, da kommt es halt immer ein bisschen drauf an, wie hochwertig die gemacht sind, wie teuer die Prägung ist, die Farben und so weiter. Also ob das quasi so eine Relief-Coin ist oder ob das so ein flaches Ding ist, wo einfach nur was reingraviert wurde oder so.
Aber es kann jetzt richtig teuer werden, oder? Nur um so eine Größenordnung und was.
Ja, also ich würde sagen, ein normaler Coinpreis ist sowas um so 10, 15 Euro irgendwie. Du kannst aber auch mal 40 oder 60 Euro für eine Coin zahlen.
Und
es gibt bestimmt auch schon Coins für, weiß ich nicht, 2000 Euro mit Diamanten drin oder keine Ahnung. Also gibt ja auch iPhones mit Diamanten und keiner, ich weiß ja nicht. Kann man sich alles Mögliche ausdenken, denke ich mal.
Okay, das heißt, es gibt, sagen wir mal, so Coins, die man eigentlich herstellen lässt, so um Unikate zu sein, die eigentlich nie wirklich dafür gedacht sind, mal wirklich aktiviert und durch Dosen geschleppt zu werden. Aber dann gibt es auch, sagen wir mal, so Allerwelts-Coins, die irgendwie immer noch schick aussehen, aber die jetzt wirklich dazu da sind, mal in so einen Cache gelegt zu werden, um dann auch auf Reisen zu gehen.
Genau.
Da unterscheidet sie jetzt aber auch nicht so viel von diesen Travel-Bugs.
Nee, das Prinzip ist das gleiche. Ja. Nur, dass die Bugs halt keine Coins sind.
Okay, gut. Also es gibt sozusagen so zwei Ausprägungen desselben Dings. Dieses etwas ist dafür gemacht, von Cash zu Cash zu wandern. Ja,
man nennt die Reisende.
Ja.
Also wenn jemand sagt, hier hast du ein paar Reisende. Ja, was hast du denn? Ja, ein paar Travel-Bugs oder ein paar Coins.
Verstehe. Das ist sozusagen die Klassifizierung an der Stelle. Jetzt habe ich es, glaube ich, langsam verstanden.
Ja, guck mal. Hier habe ich noch einen bekommen zu meinem 40. Geburtstag.
Ach. The Frühtau.
The Frühtau, genau.
Wie kann ich dir denn jetzt auf die Spur kommen? Hier mit der tollen Plattform.
Auf Geocaching kommen?
Ja.
Du gehst, klickst mal hier auf, du hast dich ja hier auch gerade angelegt als Basic Member.
Ja, ja.
Genau, da gehst du mal auf deinen Namen, der ist ja unterstrichen da oben. Mhm. Tim Pritlove. Habe ich jetzt mal, also... Ne, Tim, genau. Ist Tim Pritlove auf Geocaching.com übrigens jetzt.
Ich bin immer Tim Pritlove auf allen.
Ja, ja, genau.
Mach's so einfach.
Da siehst du jetzt hier diese ganzen Links. Da steht auch Your Friends.
Ah, ich kann Freunde
Links,
machen.
Genau, Your Friends.
Da.
Ja, genau. So. Und da tippst du jetzt mal ein The Frühtau. Hm. Ja, genau, mit Umlaut. Geocaching.com macht mit Umlaut.
Sehr schön.
Genau. Und jetzt siehst du hier Contacting the Frühtau, da gehst du auf View Profile.
Ah ja.
Und da siehst du hier auch mein Logo. Das hat übrigens auch hier Sepp und Bertha gemacht.
Ah.
The Frühtau, dieses Logo. Weil ich wollte nämlich mal einen Stempel haben hier. Guck, ich habe so ein Geocaching-Stempel.
Ah.
Und wenn ich an einen Cache komme und das Logbuch ist groß genug, dann kann ich ja meinen Stempel reindrücken.
Ah, verstehe. Kannst den Caches sozusagen deinen Stempel aufdrücken.
Genau. Und dann gibt es halt sogenannte Letterbox-Caches. Das ist zum Beispiel das, was ich dir vorhin gezeigt hatte in meinem Büchlein. Diese Stempel hier. Vom Geo-Post Office Dessau.
Ja.
So. Letterboxes sind halt Caches, wo der Cache einen Stempel hat. Und die darfst du eigentlich auch nur loggen, wenn du selbst auch stempelst.
Hm.
Also alles abgestempelt, ne? Ich bin gerade versucht zu sagen, ist Deutschland hier, aber gibt's ja auch in Amerika. Also, so. Oder hier zum Beispiel, ne? Gab's einen am alten Flugfeld.
Das heißt, du stempelst überall, wo so ein Heft in so einem Cache liegt, da hinterlässt du dann deinen Stempel.
Wenn das Logbuch groß genug ist. Ja. Weil wenn das Logbuch klein ist, dann finde ich es ein bisschen unverschämt, sozusagen da so viel Platz im Logbuch einzunehmen. Du
könntest ja noch so einen kleinen Stempel machen.
Genau, manche haben extra auch so einen Mikrostempel, aber das wollte ich nicht.
Ah, aber das ist ja fancy hier, so ein kleiner Klapp Pocket Stamp. Ja, genau. Noch nicht gesehen. Sehr fancy, so in der Größe eines UMTS
so
Modems.
35 mm Durchmesser hat der
Stempel, ja, glaube ich. Oder so ein bisschen Plastik, genau. Zieht man auseinander und dann klappt sich hier so ein ziemlich fetter Stempel aus. Richtig, mit Stempelkissen und Pipapo. Cool. Das ist ja fancy.
Ja, Geocaching ist natürlich auch immer irgendwie Gadget-Porn, ne? Ist klar.
Ja, ja, ich nähere mich dem langsam an.
Ja, ich habe auch noch mehr Gadgets mitgebracht.
Ja, ja,
wir können auch noch
schon,
ein Unboxing
der,
machen.
Der Tisch ist voll. Beladen. Genau, wir machen das erste Podcast-Unboxing hier.
So ist das auch bei Geocaching-Stammtischen übrigens, ne? Die kommen dann alle, haben dann, die haben manchmal
na,
wirklich...
So zeigst du mir so, deins, zeige ich dir meins.
Nee, also... Als ich zum ersten Geocaching-Stammtisch gegangen bin, da sah ich lauter Menschen, die hatten Stapel an Papiere dabei, ausgedruckte Cache-Listings. Und die haben sich dann getroffen, das war so mein erster Eindruck von der Geocaching-Community, ja, bis da hatte ich so 50 Caches gefunden oder so.
Ja.
Die haben sich dann getroffen und haben dann gesagt, hier guck mal, ich habe hier ein paar Caches, da bin ich nicht so richtig weitergekommen. Hast du davon schon welche gefunden? Damit man sich Hints geben kann, ne? So. Und dann sagen die, ja, gib mir mal deinen Papierstapel, guck mal, hier ist mein Papierstapel, das sind meine, die ich noch nicht habe, ne, hast du davon schon welche? So, und dann gucken sie das durch, ne, die Papierstapel durch, und dann sagen sie, ah ja, hier hast du, da sagt er zum Beispiel, wieso, du hast doch schon alles gefunden, warum kommst du nicht auf die Lösung? Ne? Also man sagt dann in der Regel auch vorher, ja, gib mir mal die Final-Koordinaten. Wenn also bei mir kommt sowas immer nicht gut an, ich sage immer, die Final-Koordinaten gebe ich nicht her. Also ich kann dir einen Tipp geben, ne, wenn du mir sagst, wie weit du schon gekommen bist oder wo du hängst oder wo du schon überall geguckt hast oder wie weit du das Rätsel schon gelöst hast, so, ne, dann kann ich vielleicht sowas sagen wie, eigentlich fehlt dir nicht mehr viel oder ich weiß, du hast auch den und den Cache gemacht, da ging das genauso, ne, also so vorsichtig hinstupsen sozusagen. Und ich mache es selten, dass ich Leuten dann einfach sage, ja, dann guck halt da und da oder das Ding ist da und da.
Ist ja auch langweilig, oder?
Manche betreiben das so. Also es gab zum Beispiel mal einen...
Ja, so Beschäftigungstherapie.
Nee, das ist eine ganz ernsthafte Geschichte, ja. Also jetzt, das ist wirklich, da darf man sich auch nicht drüber lustig machen, ja. Es gibt ja zum Beispiel sogenannte FTFer, ja. FTF steht für First to Find. Das sind also Leute, die gucken immer, wann kommt ein neuer Geocache raus und dann fahren die los und müssen ihn sofort als erstes finden. Ja, und die haben dann auch auf ihren Profilen Listen von FTFs, die gemacht haben. Ne?
Also das Äquivalent zum First-Post-Kommentator.
Nee, viel ernsthafter. Viel ernsthafter, weil es geht ja um Statistik und man ist ja auch ein harter Hund und so. Ne? Also ja. Ich meine, du hörst an meiner Beschreibung schon, ich persönlich finde das Pipifax, aber es gibt Leute, die das ernst nehmen.
Es gibt
auch
Leute, die müssen immer die Ersten in der Reihe sein, wenn ein neues iPhone kommt und so.
Ja, ja, genau. So, mhm. So in die Richtung geht das, genau. Und das war auch an einem meiner ersten Stammtische, da habe ich einen Cacher kennengelernt, der hatte gerade einen Cache veröffentlicht, ein D5er Mystery, T-Wert weiß ich gerade nicht mehr, Lost in Space heißt der. Der liegt...
Also D5, Difficulty 5, 5
genau.
Sterne.
Genau.
Ja, das heißt, da muss man natürlich schon vom Gebäude abseilen.
Nee, D5, nicht T5. D5, die Schwierigkeit, die
ja,
so
ist auch schwierig.
Nee, T, das ist Terrain, was du meinst, vom Gebäude abseits.
Ach so, okay, also Difficulty bezieht sich dann auf, wie schwierig das Finden selbst ist.
In dem Fall, wie schwierig das Rätsel ist.
Ah, das bezieht sich dann auf das Mystery-Ding.
Der Cache selber ist gar nicht, genau.
Okay, aber so beim normalen Tradi Cache, wenn der jetzt D5 hat, was heißt das? Dass
der
ja
ist
so
super gut getarnt.
Mit Tarnfarbe irgendwie im Busch.
Zum Beispiel, genau.
Ja. Okay.
Ja, es gibt auch so Spezies, die verstecken gerne kleine braune Nanos im Wald, packen die halt in einen Baum rein. Kiefer zum Beispiel, ist ja auch braun. Und der Hint, also es gibt im Listing immer einen Hint, der ist rot 13 encrypted, damit du den nicht aus Versehen lesen kannst, aber du kannst sie dann auch decrypten, wenn du halt dann zum Hint greifen willst.
Also rot 13, die klassische Internet-Kryptografie, indem man einfach mal die Buchstaben 13 Zeichen verschiebt.
Genau. Und der schreibt dann halt als Hint zu seinen Caches auch braun. So, und dann stehst du halt da im Wald, die Koordinaten sind vielleicht nicht so genau.
Gib mir nochmal einen zweiten Tipp. Ja, grün. Ah, okay, danke.
Genau. Du musst dann halt so ein daumennagelgroßes braunes Ding suchen, das ist halt in einer braunen Rinde steckt, in einem, weiß ich nicht, vielleicht Holzhaufen, wo irgendwie 15 dickere Ästchen übereinander liegen und die sind alle braun und so. Da helfen ja halt, helfen ja auch genaue Koordinaten nicht mehr. Ne?
Lost in Rindenmulch.
Genau. Mhm. So. Und dieser Cacher, der hat halt diesen Lost in Space gemacht und der hatte diese Idee, dass er sagte, ich, also wenn du so einen Cache legst, ne, du legst den, dann schreibst du das Listing und dann geht er durch einen Review-Prozess. Die Reviewer, die da arbeiten, die machen das ehrenamtlich. So. Für Groundspeak. Und je nachdem, wie viel Caches irgendwo veröffentlicht werden, gibt's halt für eine Region mehr oder weniger Reviewer, ne? Die denken halt ein mehr oder weniger großes Gebiet
ab. Was reviewen die jetzt?
Die gucken sich erstmal das Listing an, ob alles richtig eingetragen ist, ob ein D-Wert und ein T-Wert angegeben ist, wo die Koordinaten sind, dass das Listing gut beschrieben ist. Da gibt's hier noch diese, bei einem Cache gibt's diese Attribute noch dabei. Ob, kannst du angeben, ist der Rollstuhl tauglich, gibt's einen Parkplatz in der Nähe?
Ich bin gerade noch mal ein bisschen begriffsverwirrt.
Ja,
Wenn du sagst Listing, was meinst du damit genau?
Das ist die Seite, die ein Geocache im Netz hat, wo der Cache beschrieben ist.
Also die Beschreibung eines Caches, genau. Nicht eine Liste von Caches. Nee,
das wäre eine Bookmarkliste.
Ah, okay, gut. Genau. Also wenn du sagst Listing, meinst du die Beschreibung eines Caches.
Genau.
Okay.
Genau das. Und gucken halt, ob alles in Ordnung ist soweit. Und die gucken auch, ob zum Beispiel Abstandsregeln eingehalten wurden. Abstandsregeln betreffen Abstände zum Beispiel zu Bahnschienen. Nicht so prickelnd, einen Geocache direkt unter die Bahnschiene zu legen.
Ja.
So, ne, wühl mal in den Steinen rum, vielleicht findest du die Dose ja, ne? Kannst du auch, ne, so einen kleinen braunen Nano-Hint braun, ja, toll. Ja, nicht so dolle. So, ne? Also sowas gucken die zum Beispiel an oder können sie aufgrund der Koordinaten sehen, dass das Ding vielleicht auf Privatbesitz liegt, wo eigentlich nichts hin sollte,
ja,
und so weiter. Und
was geschieht dann?
Dann wird das Ding nicht veröffentlicht.
Ah, das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Cache anlege, dann muss der überhaupt erstmal reviewed werden, bevor der überhaupt das Licht des Tages sieht.
So sieht's aus.
Und das ist dann wiederum die Aufgabe für diese First Post, wie heißt das noch gleich? First.
Nee, das machen die Reviewer. Die Reviewer checken halt, dass der sozusagen formal in Ordnung ist.
Okay, dazu braucht man aber einen Sonderstatus, dass man überhaupt erstmal Listings sieht, die noch eigentlich gar nicht veröffentlicht sind.
Genau.
Bist du so eine Person? Nee. Ah, nee. Warum? Weil du es nicht sein willst oder weil du die Würden nie verdient bekommen hast?
Es reizt mich irgendwie nicht.
Okay, aber hättest du, also muss man sich da irgendwie qualifizieren, anmelden, bewerben, gewählt werden? Wie wird man Reviewer?
Ja, also ich glaube, man wird Reviewer, indem man Reviewer kennt. Und wenn die halt hören, dass irgendwo einer aufhört oder dass irgendwo einer mehr gebraucht wird, dann wird man da irgendwie ins Gespräch gebracht. So.
Ah.
Also ich weiß zum Beispiel in Graz vor 5 oder 6 Jahren erzählte mir ein Geocaching-Kollege, dass es da halt ganz schlimm ist, weil da gab es nur einen Reviewer und der hat halt sehr nach eigenem Gusto die Listings zugelassen. Und der bekam dann irgendwann sozusagen einen zweiten Reviewer, weiß ich nicht, bewilligt oder also es sollte dann einen zweiten Reviewer geben und der hat da natürlich seinen besten Spezel reingesetzt. Und das ist natürlich doof, weil Geocaching, und da achtet Groundspeak schon auch auf eine gewisse Art drauf, es ist ein Breitensport. Geocaching machen alle Leute. Machen kleine Kinder, machen alte Leute, das machen Rentner, das machen Karrieristen, das machen Millionäre, machen einfach alle Leute.
Vielleicht sogar Podcaster.
Genau, es gibt ja auch Geocaching-Podcasts. In Berlin gab es mal den Cache-Talk eine Weile, der ist eingestellt. Es gibt jetzt noch den Geoquassel. In Hamburg gibt es den Berufsgeocacher. Dann auch in Norddeutschland die schon erwähnten Dosenfischer und ganz, ganz viele andere. Also ich habe da vor 2, 3 Jahren war ich da mal aktiv und habe auch im Cache-Talk relativ viel mitgemacht. Bin da jetzt so bezüglich Aktualität, was gerade am Podcast so angesagt
ist. Egal, aber auch Podcaster tun das und
genau.
Das ist alles sehr ernsthaft.
Astronauten tun das auch übrigens. Es gibt auch einen Geocache an der ISS.
Und wer hat den angelegt?
Irgend so ein Astronaut, glaube ich. So, der hat,
wirklich?
Der hat die GC-Nummer GC1BE91, heißt International Space Station und wurde noch keinmal gefunden.
Ach.
Wann wurde der denn angelegt? Ich gucke gerade mal. 14. Oktober 2008, versteckt von Richard Garriott.
Really?
Ja. Genau.
Den hat noch keiner gefunden?
Nein.
Oder sind doch regelmäßig Leute, also.
Naja, aber die müssen ja auch Geocacher sein. Ja. Ja, und der hatte zum Beispiel, als er den Cache gelegt hat, das Problem, du darfst ja kein Papier mitnehmen, weil es zu leicht brennbar ist. Und deswegen hat er hier ein Bild gemacht, das sieht man auf dem Listing. Da siehst du so ein Doc-Tag von so einem Travel-Bug. Das ist doch so ein Bug, so ein stilisierter Käfer drauf gemalt. Genau. Und da, das musst du sozusagen finden und davon die Trackable-Nummer finden, dann darfst du diesen Cache als gelockt.
Das scheint mir jetzt nicht sehr schwierig zu sein.
Ja, dann mach doch.
Ja.
Ja.
Ich bin dran.
Da machen wir ein Fortsetzungs-CAI.
Ja.
Zum Thema Geocaching.
Ja.
Um jedenfalls nochmal auf den Lost in Space, wie passend, zurückzukommen. Dieser Geocacher, den ich ja kennenlernte bei meiner ersten Stammtische, den Review-Prozess, der hatte nämlich den Verdacht, dass
Lost in Space ist sein Name.
Nein, der ist der Name des Caches.
Ah, Lost in Space ist der Cache, okay.
Und der Cache-Owner hatte den Verdacht, dass die Reviewer Final-Koordinaten rausgeben für die FTFer.
Für die First-to-Find-Fraktion.
Genau, und dass es auch Reviewer möglicherweise gibt, die genau wissen, dass halt bestimmte Bekannte von ihnen zu bestimmten Zeiten gut immer losziehen können, um den First-to-Find zu machen.
Sie leaken sozusagen Caches, bevor sie veröffentlicht sind, damit die anderen sich frühzeitig da an die Backe kleben können, dass sie die Ersten waren.
Genau.
Und?
Und der hat, wer der diesen Verdacht hatte, folgenden Trick gemacht. Der hat also im Listing die Mystery-Koordinaten angegeben. Das wissen wir jetzt, die stimmen ja nicht, ne? Sondern der eigentliche Final ist im Umkreis von 3 Kilometer von diesen Koordinaten. So. Dann musst du aber dem Reviewer die tatsächlichen Koordinaten angeben, damit der die Abstandsprüfung machen kann. Es gibt auch eine Abstandsregel von Cache zu Cache. Also ein Cache darf vom anderen nicht, muss mindestens 160 Meter entfernt sein.
Ah. 160.
So, deswegen. Genau. Deswegen brauchen die Reviewer halt auch immer die tatsächlichen Final-Koordinaten eben, auch von einem Mystery. So, ne, musst du hinterlegen. Und weil der diesen Verdacht hatte, hat er aber dem Reviewer Koordinaten gesagt, die nicht ganz stimmten. So. Und dann ist also Folgendes passiert. Das Listing ist rausgekommen und es haben sich FTFer bei ihm gemeldet und haben gesagt, da an den Koordinaten, also wir haben das Rätsel gelöst, aber bei den Koordinaten ist kein Cache. Du musst da auch mal eine Dose hinlegen. Dann hat er gefragt, ja, bei welchen Koordinaten habt ihr denn gesucht? Und dann haben offensichtlich einige die Koordinaten angegeben, also die falschen, die er dem Reviewer gesagt hat.
Die aber so in dem Listing nicht, war das so ein Mystery-Cache?
Ja.
Die, also das war nicht wirklich die Lösung, sondern nur das, was der Reviewer meinte, was die Lösung sei, weil er es ja direkt gesagt bekommen hat.
Genau.
Ah.
Und da hat er sich natürlich keine Freunde gemacht in der Szene, ne?
Der Reviewer.
Nee, der Cache-Owner.
Ach so, ja.
Die war gut, natürlich dann sauer auf den Cache-Owner. Ist ja klar, ne? Wie immer.
Na toll, der Überbringer der schlechten Nachrichten wird sozusagen wieder gekillt.
Ja, genau.
So aber eigentlich aus. Hat der Reviewer ja Dreck am Stecken.
Ja, ja, kann man, ja, wie auch immer, ne? Aber gut, es ist ja auch nur ein Hobby. Ich finde ja auch, man muss das alles immer nicht so eng sehen.
nee, da muss man jetzt todernst, gibt's da keine Gerichtsbarkeiten?
Ja, Mord und Totschlag.
Naja.
Mord und Totschlag, ich sag's dir.
Scheint ja, die Reviewer scheinen ja genauso umstritten zu sein wie Wikipedia.
Geocacher sind schlimmer als Blogger.
Schlimmer als Blogger?
Ja.
Ist aber hart.
Ja, es geht. Geht alles.
Du bist ja auch Bloggerin, du weißt ja, wovon du redest.
Genau.
Okay.
Ich habe ja auch damals die Hochzeiten von Don Alfonso mitbekommen, also ich weiß wirklich, wovon ich rede.
Was die Hochzeit vorbei, ja?
Ich habe so den Eindruck.
Diese First-to-Find-Fraktion, aber das ist, meine, man kann das jetzt auch sportlich sehen. So? Also ich meine, abgesehen von den Leuten, die sich jetzt mit den Reviewern da verbünden, die finden es einfach toll, sozusagen Geocaching, und können sich nichts Tolleres vorstellen, als da ihre Street-Cred zu bekommen, um einfach überall die Ersten zu sein.
Ja.
Das heißt, es gibt auch schon so, wie das immer so ist, so ein Rewarding- System innerhalb dieser Community, und man, es gibt auch eine Community. Also Leute kennen sich.
Auf jeden Fall. Also in Berlin zum Beispiel gibt es einen monatlichen Stammtisch. Der findet immer in unterschiedlichen Locations statt, je nachdem, wer halt jetzt auch gerade was organisiert. Und da kommen also selten unter 60 Leute. Meistens bewegt sich das so zwischen, naja, 60, 120. Es können auch mal 150 werden.
Monatliches Treffen.
Monatlich.
150 Leute. Ja.
Und das ist aber nur,
oha,
sind sozusagen nur die Engagierten in der Berliner Community. Ne?
Wie wird der Ort dann immer bekannt gegeben? Wird da auch erstmal ein Cache?
Gibt es ein Event-Cache?
Ah ja.
Ja, Event-Cache ist, Geocacher treffen sich besaufen sich und kriegen dafür einen Found-Punkt.
Das heißt, so ein Event-Cache kann man auch anlegen, ohne jetzt durch so einen Review-Prozess durchgehen
zu müssen? Nee, der geht auch durch einen Review-Prozess. Mhm. Der muss auch, glaube ich, mindestens, also spätestens 2 Wochen, bevor das Event stattfinden soll, muss das Listing auch durch sein. Mhm. Naja, damit die Leute noch Zeit haben, auch hinzugehen. Ne?
Also jetzt ja, zu ja, sagen, ich meine, das so ist ja, ich weiß jetzt ja nicht, mit welcher Frequenz neue Caches so entstehen, aber das ist ja dann schon eine gewisse Auftragslast, die auf dieser Reviewer-Abteilung lastet. Ja.
Du könntest zum Beispiel mal die Seite geocaching-berlin.de ansurfen.
Mach ich doch glatt.
Ja.
Surfen bin ich. Spitze. Geocaching-berlin.de. Ja.
So, da kannst, da gibt's einen Haufen hier Karten, Logs und Statistik. Mhm. Und da kannst du zum Beispiel mal auf Logs gehen. Da siehst du links einen Filter, Cache ist neu, mhm, genau. Da siehst du auch schon GC und OC. OC ist für Open Caching. Es gibt auch noch andere Plattformen als geocaching.com. Ja. So, und dann gehst du mal auf Anzeigen.
Was ist PMO?
Das weiß ich gerade auch nicht.
Okay.
Ich sehe das auch gar nicht hier bei mir, aber wie auch immer. Nee, auf Logs. Nicht, ob du bist bei Karten, ganz oben im Hauptmenü. Ah. Logs. Genau, veröffentlicht so. Und hier siehst du jetzt mal eben eine Übersicht von Caches, die gerade veröffentlicht wurden. Also 14.10. haben wir zum Beispiel hier 6 Stück, genau. Und darunter 13.10. ganz viele.
Oha, 1, 2, 3, 4, so. 5.
Und da siehst du auch, welche Reviewer das waren. Da ist hier der Approvee, also Approve.
Ja.
Anhalto, Sherlock,
Maxwell Smart.
Genau. So, und da siehst du halt, also es gibt wohl im Moment so, weiß ich nicht, 4, 5 aktive Reviewer.
Mr. oder Mrs. Approve sind hier auf jeden Fall gut unterwegs.
Ja, ich vermute auch, dass hinter so manchen Reviewer-Accounts halt auch mehrere Reviewer stecken.
Ah, so Gruppen.
Ja, was ich auch sinnvoll finde, weil da das Geocaching ja eine ganz todernste Sache ist, ist so Reviewer-Dasein auch kein leichtes Leben.
Weil?
Na, man ist Anfeindungen unterlegen.
Ja.
Ja.
Weil man...
Naja, wie konnte man diesen Cache nur veröffentlichen? Der ist zum Beispiel Cache auf dem Spielplatz, ganz schlimm. Geht gar nicht. Totales No-Go.
Warum?
Naja, wie soll man denn, also der durchschnittliche Geocacher ist halt so, der durchschnittliche Mensch, ne, weiß, mittleren Alters, männlich. Wenn sich so einer in der Nähe von einem Kinderspielplatz rumtreibt, auf so ein Device guckt und so verdächtig im Gebüsch rumkrabbelt,
und
hallo?
Und rumklettert. Oh Mann.
Ja, aber das ist echt so. Das ist, ja, halt, das ist halt der Mainstream, das ist halt die Masse, ja.
Ah.
Wo natürlich jede Frau, die zum Beispiel alleinerziehend ist, also ich bade gerade mal ein bisschen in Klischees, ja, sagt, wieso, ich finde das toll. Wenn ich da auf der Bank sitze, dann muss ich nicht häkeln, ich kann einen Cash suchen gehen. Ja, wir haben, also ich meine, also der Hass auf Spielplatz-Caches ist wirklich auch eine Frage von Gender Gaps.
Ja. Gibt es da noch so andere umstrittene Klassiker?
Ja, Friedhöfe natürlich ist klar, aber das kann man vielleicht so ein bisschen nachvollziehen wegen Störung der Totenruhe und ne, mhm, so. Also direkt an einem Grab einen Cache legen, vielleicht nur so halb optimal.
Ja.
So. Und naja gut, also es, zum Beispiel in Berlin gibt es natürlich auch einen Haufen Plätze, wo Geocaches liegen, sind einfach vermüllt. Ja. Man sollte auch nicht unterhalb der Pipi-Grenze liegen.
Ja, also so unter Brücken und so.
Nee, unterhalb der Pipi-Grenze. Also eigentlich am besten nicht in der Großstadt, nicht auf dem Boden.
Ah, die Pipi-Grenze, okay, verstehe. Also
ja,
hochhängen.
Naja, also ich sag mal so. Ich
häng den höher.
Also mir fehlt da ja sozusagen ein bisschen die biologische Grundlage, um die richtige Minimalhöhe angeben zu können. Aber ich denke mal so über 70, 80 Zentimeter
ja,
sollte man vielleicht gehen.
Ja, okay, verstehe. Das sind so Aspekte, die muss man auch erstmal.
Naja, also ich sag mal so, als Cache-Owner möchte man schlussendlich eigentlich seinen lieben Mitcachern ein erfreuliches Erlebnis bieten. Und das muss man sich halt vorher überlegen. Will ich den Leuten wirklich zumuten, im Müll greifen zu müssen? Man kann es ja machen. Es gibt ja vielleicht auch Leute, die es toll finden. Die haben auch dann Handschuhe dabei und dann geht das alles.
Ja. Ja.
Aber
jeder Cache hat auch gleich so einen Namen.
Genau.
Der dann schon mal vielleicht irgendwas sagt darüber, was das so sein könnte.
Mhm.
Was weiß ich hier, ab an die Euter. Ui. Was ist grün?
Ist grün ist ein Tradi.
Okay, so, und dann kann man den jetzt hier anklicksorn.
Genau, jetzt kommst du zum Listing.
Ja.
Zur Webseite von dem Cache.
2,5 Difficulty.
Genau.
1,5 Terrain.
Genau.
Also, könnte auf einer Wiese liegen.
Ja, der liegt hier, sieht man ja auf der Kartenausschnitt. Was ist denn das? Nordöstlich von Fair Berlin, ne?
Ja, an irgendeinem Wanderweg oder an einem Trampelpfad oder sowas.
Ja.
Wenn ich das jetzt hier richtig deute.
Genau, und die Größe ist ein Mikro, also da wird irgendwo in der Pampa eine Filmdose rumliegen.
Irgendwo im Wald.
Genau.
Mhm. Okay, und dann schreibt man noch ein bisschen was dazu und gut ist.
Unser erster Cache, ja, das ist immer ganz, ganz super. Unser erster Cache, schöne Natur und Umgebung. Also, es gibt Menschen, die haben da eine Abneigung dagegen. Es gibt auch ganz viele Caches, die heißen unser erster Cache. Ja, toll. So, und dann guckst du halt vielleicht auf das Profil von dem Cache-Owner und dann siehst du, der hat erst 20 gefunden. Ja, was wird das wohl sein? Na klar, der hat halt irgendwo eine Filmdose hingelegt. Ne?
Ah, verstehe.
Also,
das heißt, wir könnten jetzt hier diesem Cache-Owner gleich mal hinterher schnuppern. Und
da,
mal
guck
schauen.
Mal, 18 Caches gefunden.
Ja,
so.
Ist nichts.
Also,
aber
manchmal sind da schöne Sachen dabei. Und es gibt auch zum Beispiel, auch um Berlin rum, also Brandenburg, gibt es etliche Cache-Löcher. Ja, das siehst du auf dieser Google-Map-Karte bei Geocaching. Da liegen einfach keine Caches. Und da gab es zum Beispiel mal eine Cache-Serie, die hieß GZEDCDIB. So alle Caches, die da gelegt wurden, die hatten diese Abkürzung am Anfang und dann den Titel. Und das war die Abkürzung für Geocache zur Erhöhung der Cache-Dichte in Brandenburg. So. Und das ist halt einfach, also der Berliner an und für sich fährt halt gerne ins Umland, ja. Und auch der Berliner Geocacher möchte sich halt gerne auch im Berliner Umland geocachenderweise fortbewegen. Und wenn da aber mal 30 Kilometer lang gar kein Cache ist, dann möchte man da auch gerne Dosen haben. Ja, und da ist natürlich hier so ein unser erster dann vielleicht halt auch einfach eine willkommene Abwechslung. Weil
ich gucke jetzt einfach mal, was denn bei mir so rumliegt hier. Um die Metaebene herum.
Ich habe hier schon mit meinem Smartphone eine Location-Based-Abfrage gemacht.
Nee, ist nichts ist hier.
Doch.
Na, wo denn?
Hier zum Beispiel der Teddy, der ist gerade deaktiviert. Aber der, den du da oben siehst, das ist der wahrscheinlich der, wo es immer regnet.
Mache ich gerade irgendwas falsch oder warum ist hier überall nichts?
Nee, du machst du hast ein Berliner Cache-Loch entdeckt.
Ich wohne in einem Berliner Cache-Loch.
Ja.
Oh aber, Gott, ein Loch im Cache.
Aber du bist ja auch nicht so begeistert vom Geocachen. Vielleicht sollte
ich...
Ja,
bei dem Angebot, wo es immer regnet, reloadet.
Okay. So, guck mal, von den dreiköpfigen Affen. Da hinter dir, ein dreiköpfiger Affe.
So. Ja.
Mit dem dreiköpfigen Affen, das war doch aus irgendeinem Computerspiel.
War das nicht aus diesem...
Monkey Island?
Ja, ja.
Es gibt nämlich zum Beispiel auch in der Nähe vom Müggelsee, wo sich viele Geocacher fragen, ob die Muggles daherkommen. Und auch Harry Potter-Fans fragen sich, ist das der See, wo die Muggles herkommen, ne? Der Muggelsee? Da gibt es zum Beispiel eine Monkey Island Multicache-Serie, die vom Erlebnis her sehr, sehr nah am Computerspielerlebnis sein soll.
Das heißt, verstehe. Das heißt, so die Rätsel aus dem Spiel werden da quasi in reale Caches umgesetzt.
Genau, und teilweise auch wirklich ähnliche Gegenden, also ein bisschen sumpfiger oder viele Mücken oder whatever. So.
Ist ja fancy.
Ja.
So, hier kann ich irgendwie nicht weiter zoomen. Ist das Absicht?
Reicht ja. Also das ist der Teddy, der ist deaktiviert. Das siehst du daran, dass er grau ist.
Ach so. Wie genau gibt man denn die Koordinaten an und wie genau werden sie einem vermittelt? Also wie genau ist die Auflösung der GPS-Koordinate? Kann ich davon ausgehen, dass wenn ich jetzt die volle Auflösung benutze und die hier auch so hinterlege, dass die mir dann auch so wiedergegeben wird? Ich meine, hier gibt es ja
also
mehrere Nachkommastellen, das sollte ja schon mal helfen.
In der Regel ist man natürlich gerade bei einem Tradi bemüht, die Koordinaten relativ genau anzugeben. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass ein Cache-Owner das tun möchte, also wirklich möglichst genau kennzeichnen. Dann hängt die Genauigkeit von zwei Faktoren natürlich ab, nämlich erstens, wie genau ist sein GPS-Gerät?
Ja.
Wie genau nimmt er die Koordinaten? Also mein GPS hier habe ich mal mitgebracht, das hat zum Beispiel eine Funktion Waypoint Averaging nennt sich das.
Ja.
Das heißt, dass wenn ich das klicke, dann nimmt das zwischen 1 und 3 Minuten lang, macht das sozusagen 100 Koordinatenstichproben.
Und bildet dann den Mittelpunkt daraus.
Bildet daraus den Mittelpunkt. Das sollte dann relativ genau sein.
Ja.
Dann gehe ich auf Google Maps und gebe die Koordinaten dort ein und versuche dann auf Google Maps abzugleichen, ob das tatsächlich möglichst genau der Ort ist, wo ich die Dose hingelegt habe. Also ich habe zum Beispiel ja auch einen Cache versteckt. Das ist der zweitmeist gefaffte Geocache Berlins. Hm. Wir haben die Faffpoints noch gar nicht erklärt, wie die funktionieren. Ne? Wir haben GC Vote erklärt, aber noch nicht die Faffpoints.
Na, du hast sie erwähnt, aber.
Die Faffpoints sind das Favoritensystem von Groundspeak.
Ja.
Und das funktioniert so, das dürfte dir auch ein bisschen mehr entgegenkommen. Wenn du 10 Geocaches gefunden hast, darfst du einen Faffpoint vergeben.
Ah, verstehe.
Fertig. Genau. Und für diesen, also ich habe meinen Geocache habe ich in der Nähe vom Hackischen Markt gelegt. Da ist wahnsinnig schlechter GPS-Empfang. Das springt immer, du hast ja immer springende Koordinaten. Die schieben dich mal auf die eine Straßenseite, mal auf die andere. Also
ja.
Das kann teilweise 10 Meter in die Irre gehen.
Ja, in Städten ist es halt generell problematisch.
Genau. Und da habe ich halt geguckt, dass ich in Google Maps eben möglichst genau das einzeichne, weil du siehst ja, wenn du hier auf den Cache guckst, dann siehst du wo, auf Google Maps, wo der liegt im Prinzip.
Ja.
Und du kannst da schon sehen, aha, der ist da an der Straßenecke. Vorausgesetzt, der Owner hat sich eben die Mühe gemacht, das auch nochmal abzugleichen.
Ja. Ne?
Also, so, das ist die zweite Ungenauigkeitsquelle. Also, hat er sozusagen den Wegpunkt ordentlich genommen mit guten Werten, hat er auf Google Maps das nochmal abgeglichen, ob das auch wirklich hinkommt. Und das dritte ist dann natürlich, wie gut ist mein eigenes GPS? Ich kann natürlich die Koordinaten eingeben, aber wenn ich selber springende Koordinaten habe, dann nutzt mir das gar nichts, weil dann muss ich halt im
Umkreis. Müssen sich die Reviewer suchen, so ein bisschen abfangen?
Das können Sie, das kannst du nicht wissen.
Weil die da nicht hingehen oder was?
Nee, also die Reviewer gucken nur nach den formalen Sachen. Also es gibt Reviewer, die selbst sehr viele Caches haben und dann vielleicht gucken oder ein bisschen mehr Vorstellungskraft besitzen, was ein gutes Listing ist oder so. Ne? Aber das kannst du von einem Reviewer nicht verlangen. Also 8 Caches am Tag veröffentlichen, selbst
okay,
wenn da mehrere dahinter stecken.
Da habe ich das so ein bisschen missverstanden. Ich dachte ursprünglich, dass es vielleicht tatsächlich mal so abgenommen werden muss. Aber es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen vermessen, jeden erstmal einen Berg hochklettern zu lassen, bevor man da so ein Ding veröffentlicht. Nee, okay, passt schon. Also er kann es nicht überprüfen.
Genau. Aber in der Regel ist es so, die ersten Leute gehen halt hin. Gerade diese ersten Logs sind ja auch immer ein bisschen aussagekräftig, ob der Cache nur gut wird oder nicht. Wenn da jemand schreibt, da liegt keine Dose und das ist 5-mal passiert, dann sagt der Reviewer auch, okay, das Listing wird erstmal wieder disabled, bitte auch da wirklich eine Dose hinlegen. Ja, also nicht nur einfach ein Listing veröffentlichen, sondern auch eine Dose hinlegen. Da gab es zum Beispiel mal eine Schulklasse, die haben mal so ein, da hat der Lehrer hat wahrscheinlich sich gefreut, dass er mal ein schönes Experiment machen kann mit den Schülern, hat die dann halt mal einen Cache legen lassen. Die haben dann auch das Listing veröffentlicht, haben aber 4 Monate lang keine Dose da hingelegt. Die haben ja immer wieder reingeschrieben, ja, am so und so vielten um 11.42 Uhr werden wir die Dose hinlegen. Da gab es dann irgendwie 5 solche Einträge. Finally lag halt keine Dose da, ne?
Ja.
Ja. Das ist also immer so ein bisschen die Befürchtung, wenn man halt sieht, da wird ein Cache gelegt von einem Owner, der entweder noch keine Caches selbst gefunden hat oder sehr wenige, dass da sozusagen ein bisschen so die Idee fehlt, was ein guter Cache ist. Und nicht halt einfach nur eine Dose hinwerfen, so jetzt sucht mal, hahaha, sondern eben vielleicht einen schönen Cache zu legen.
Und wenn die hier grau sind, dann sind die nicht mehr da.
Gab's deaktiviert.
Mal.
Nee, dann sind sie deaktiviert.
Was heißt
disabled.
Das?
Die dürfen im Moment nicht gefunden werden. Entweder weil die Dose weg ist und der Owner sagt dann hier erstmal nicht mehr suchen damit, ne? Weil die Dose ist nicht da, bis ich wieder eine Dose hingelegt habe, dann wird der Cache wieder enabled, dann wird er wieder freigegeben.
Das heißt, man wird schon so ein bisschen Pate auch von seinen.
Ja, das nur im Cache-Owner sein, ist mit sehr hoher Verantwortung verbunden.
Also, es ist nicht so, ja, weil ich glaube, so ein bisschen so eine Fehlwahrnehmung, die sich bei mir auch so ein bisschen so spontan abgebildet hat, ist so dieses, ja, man rennt halt überall rum und setzt so seine Duftmarken und dann war's das so. Und dann macht man da nichts mehr. Aber es ist eigentlich sehr viel mehr, dass man sich so einen Ort sucht und da so ein bisschen ja, so ein eigenes Lokal aufmacht. Das ist sozusagen so ein Ort, wo ich Leute hinschicken möchte und denen da so eine Experience, so Finding-Experience kredenzen möchte. Und ich kümmere mich dann auch darum, dass das Ding am Leben bleibt.
So sieht's aus.
Ich freue mich dann auch darüber, wenn Leute sich dafür entscheiden, den da zu finden und zu bewerten.
Also es gibt zum Beispiel welche, die haben einen Nachtcache gelegt in der Nähe von Potsdam. Also ein Cache, den du mit Taschenlampen machst oder mit UV-Lampen. Also Taschenlampen und UV-Lampen, das ist ein ganz großes Thema in der Geocaching-Szene. Neben den GPS-Devices natürlich, ne, ist das so das Gadget schlechthin, Taschenlampen. Und die haben diesen Cache wohl so aufwendig gestaltet, dass sie von vornherein gesagt haben, sobald den 100 Leute gefunden haben werden, machen wir den zu, weil wir können den nicht mehr maintainen. Also wir können die Wartungsarbeit auf Dauer nicht mehr aufrechterhalten. Und da meldest du dich quasi vorher an und die kommen dann und checken und helfen dir quasi so ein bisschen durch und gucken, dass auch wirklich alles in Ordnung ist. Ja,
aber wird so richtig begleitet?
Naja, begleitet nicht ganz direkt, aber die checken halt vorher, dass wirklich auch alle Stationen in Ordnung sind. Also gerade bei Nachtcaches, da gibt's dann zum Beispiel so Spielchen mit, also du kannst Reflektoren suchen natürlich, ist klar, ne? Gehst mit der Taschenlampe durch und guckst an Reflektoren, wo es jetzt weitergeht. Du kannst,
sind wir doch wieder bei der Schatzsuche.
Ja, genau. Mhm. Es gibt zum Beispiel welche, wo du, da musst du einen Laserpointer mitnehmen, den musst du dann in einer bestimmten Station in eine bestimmte Vorrichtung legen, der pointet dann irgendwo hin und da musst du dann als nächstes hingehen zum Beispiel.
Oder mit so Spiegeln?
Oder mit Spiegeln oder was auch immer. Oh. Oder es gibt so dieses, ich glaube, reflexive Lichter, die angehen, wenn sie von einer Taschenlampe beleuchtet werden. Also wenn sozusagen Licht ab einer bestimmten Stärke auf die trifft, dann aktivieren die sich. Da hatte ich schon mal bei einem Nachtcache, dass dann ein Morsecode über Lichtsignale abgegeben wird. Den musst du dann dekodieren und darüber kommst du dann zu den nächsten Koordinaten.
Ah, super. Ja, toll, jetzt weiß ich endlich mal, was ich hier mit meinem Laserpointer anfangen kann.
Ja.
Der liegt hier schon seit längerem rum.
Also in Sachen Gadgets kannst du damit dich auf jeden Geocaching-Stammtisch trauen.
Meinst du?
Ja, ja, das geht völlig durch. Ist total in Ordnung.
Ich bin ja total Elite-Pro-Cacher. Ja,
ich hab guck mal hier. Ich habe zum Beispiel hier meine Taschenlampe mitgebracht.
Ja, genau. Zeig doch mal deinen. Also das fand ich jetzt sowieso nochmal ein interessantes Thema.
Hier, das ist, was Geocacher machen. Ja, die leuchten mit ihren Taschenlampen, stehen nebeneinander, leuchten mit ihren Taschenlampen hier die Wand an. Da,
ja.
So. Sagen dann, guck mal, wie doll meine kann.
Ja. Ist doch nix hier. Guck dir mal meinen Laserpunkt an hier.
Ja, aber hallo. Du, ich packe hier gleich mal noch mein Super-Gadget aus.
Okay. Aber die braucht man auch. Also so nachts.
Für einen Nachtcache auf jeden Fall.
Das scheint nochmal so ein Extrasport zu sein.
Aber es hilft auch bei Tag. Weil wenn du mal in so
was hast du denn für eine Lampe?
Wie?
Na, was hast du denn für eine Lampe?
Das ist hier eine Phoenix TK15. Die kommt aus dem Waffenzubehör. Die hat hier so einen Waffenring. Die kannst du auch auf deine Sniper vorne drauf machen.
Ach.
Genau.
Phoenix, F-E-N-I-X. Nie gehört.
Also ich finde die ganz gut, weil die ist klein und du hast ja gesehen, die kann schon ganz ordentlich hell machen.
Hochleistungs-LED-Taschenlampe.
Ja, heißer Scheiß, sage ich dir. Heißer Scheiß. Der Anknopf ist hinten dran.
Ach so. Und was ist das da vorne? Das ist nur zum Pulsen oder was?
Nee.
Ach, zum Header machen.
Genau.
Ah, man
wenn du den aber kürzer oder länger drückst, dann fängt er auch an zu flashen.
Oh, Strobe. Oh Gott, ich kriege gleich einen epileptischen Anfall, wenn ich aufpasse. Okay, mindestens. Schick. Macht hell auf jeden Fall. Ich kann das jetzt gerade nicht so richtig im Vergleich setzen, aber das ist natürlich bei den Lichtverhältnissen hier auch schwierig.
Also den Beamer überstrahle ich locker damit.
Okay. Aber die macht auf jeden Fall ordentlich Wumm und vor allem ist sie stabil. Geht nicht kaputt, wenn sie runterfällt.
Genau. Und handlich, ne? Passt auch mal eben so noch in die Tasche rein und. Ja, und hilft halt auch tagsüber, weil, wenn du mal in so ein, zum Beispiel hier, ne? Stichwort brauner Nano in braunem Holz.
Ja.
Kannst auch mal ableuchten, weil der Nano reflektiert anders als das Holz.
Naja, verstehe.
Kann also auch bei Tag helfen.
Auch tagsüber.
Genau, zum Beispiel.
Ist denn, also ich meine, wenn man sich so ein Geocache jetzt so ein bisschen mehr so als, ich meine, also eigentlich ist das ja so ein bisschen so ein Eventort, so mein privater Event-Magnet, wo ich irgendwie Leute hinziehe. So.
Meine private Schatzsuche.
Und da habe ich dann Spaß daran, dass Leute daran Spaß haben, da einen abzufeiern. Jetzt mit dieser hohen Nerddichte könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch alles so ein bisschen, ich meine, heutzutage haben wir es jetzt in zunehmendem Maße auch mit so problemlos batteriebetreibbaren WLAN-Beacons, weißt du, worauf ich hinaus will, dass man da so quasi mehr so Computer schon platziert und dann vielleicht schon gibt nach der passenden SSID suchen muss, um Spaß zu haben.
Ist natürlich immer ein bisschen, also gerade USB-Sticks zum Beispiel, natürlich ein Problem wegen Viren und so weiter.
Ja, aber wenn man so einen Webserver dahin baut, der sozusagen sein eigenes kleines WLAN abstrahlt, nur in 2 Meter Umfeld,
ja,
da bucht man sich dann ein und dann könnte man natürlich auch die Bitcoin-Wallet, die du anfangs schon angesprochen hast, problemlos.
Ich habe zum Beispiel einen Cache gemacht in Graz. Der wurde von einem Owner gelegt, der an den Stadtinformationsmonitoring-System gearbeitet hat. Mhm. Ja, du grinst schon so. Du kannst dir, glaube ich, schon vorstellen, worauf das hinausläuft.
Na, erzähl mal.
Ja, also ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu viel, aber da ich ja den Namen des Caches auch nicht nenne, geht das und auch nicht genau sage, was man machen muss, geht das vielleicht gerade noch so in Ordnung. Da kommst du sozusagen bei den Startkoordinaten zu so einem von diesen Monitoren, wo du dann freies Internetzugang hast. Mhm. Und da steht dann im Listing, mach das, was wir immer tun.
Mach das, was wir immer tun?
Ja, wir Geocacher.
Ach so.
Immer tun.
Okay.
Du sollst das Listing abrufen.
Ja.
Und das ist halt manipuliert. Du siehst da, der checkt sozusagen ab, greift gerade jemand von diesem Punkt auf das Listing zu und dann ist das Listing anders, als wenn du das jetzt von hier abrufen würdest.
Das ist ja fancy.
Dann kriegst du die Info.
Ja, okay, sowas meinte ich. Also genau. Digitale Spielereien. Aber gerade so dieses, jetzt stecken wir gerade so in diesem Internet of Things-Ding und mittlerweile kann man so batteriebetriebene, WLAN-fähige Prozessoren in Sub-Daumennagel-Größe, die jahrelang vor sich hinfunken, das ist jetzt einfach machbar. Ja, das ist irgendwie kein Thema mehr und kostet auch nicht viel.
So, ich habe den Geocaching-Daumen, ja, jedes Mal, wenn ich an einem Cache vorbeilaufe, dann mache ich so.
Ja, so ein bisschen so eine reaktive Welt, so eine digital angereicherte Welt, ja, also Augmented Reality mal anders, ja, also da sozusagen, ich lege nicht einen privaten Layer optisch über die Welt, sondern die Welt wird selber digital kommunikativ. Und wenn man halt so rumläuft, scannt man quasi den Ort, der WLAN-Strahl wird zu so einer digitalen Taschenlampe, weil die Dinger sich erst bemerkbar machen, wenn ich da halt mit meinem Zauberstab rumwusel und meine Harry Potter Vergleichswelt.
Könnte man machen. Ja, also da ist natürlich wirklich in Spielereien Tür und Tor geöffnet. Es gibt jetzt seit einiger Zeit von Garmin ein sogenanntes Chirp. Das ist eben genau so ein reaktives Ding. Das reagiert darauf, dass du in deinem Garmin, dass dein Garmin-GPS-Device, also ist auch hier ein bisschen, ne, Walled Garden, das muss dann chirpfähig sein.
Mhm.
Ja, genau, siehst auch schon den ersten Google-Eintrag. Eine gute Idee, aber. So, und
das ist ja so ein Beacon im Prinzip, ne?
Genau. Und wenn das sozusagen Signal bekommt von deinem GPS, dann schickt dir das auf dein GPS-Informationen.
Ah ja. Genau, sowas, genau, und so in die Richtung. Garmin hast ja schon, also Garmin ist ja ein sehr bekannter Hersteller von High-End-GPS-Devices.
Ja.
So. Ich glaube, im Telefonbereich, da werden sie nicht mehr so viel bewegen, aber.
Mein erstes GPS war ein Garmin Navtalk. Das war ein Handy mit GPS-Funktionalität.
Mhm. Ja, die sind ja einer der, wenn nicht sogar der frühe GPS-Device-Anbieter, die so das erste Mal so richtig getaugt haben. Und
ja.
Die es auch in allen Formen und Farben gibt. Du hast ja auch ein Garmin GPS. Was ist das für ein Gerät?
Das ist ein Oregon 550.
Mhm.
Mit Touchscreen.
Oregon 550. Mhm. Oh. Und im Vergleich zu so, ich meine, warum jetzt nicht einfach nur Telefon?
Also meine Erfahrung ist, ich mache ja manchmal beides, ne? Ich bin immer mit Smartphone und mit dem GPS unterwegs. Smartphone verwende ich eben, um Caches in der Nähe und Listings abrufen zu können, weil das Garmin GPS hat ja kein Internet.
Ja.
Und ich gebe dann meistens aber die Koordinaten, die ich finde, im GPS ein. Also ich kann natürlich auch im GPS einfach klicken, navigiere mich dahin. Geht natürlich auch nahtlos sozusagen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass das GPS und auch die Kompassfunktion vom also nativen GPS-Device sozusagen genauer ist als die von den Smartphones. Da ist halt die Peilung manchmal beeinträchtigt dadurch, dass andere Apps laufen, dass nebenher irgendwie Internetverkehr stattfindet, dass, irgendwas gerade haklich läuft und so weiter und so weiter. Und das habe ich halt eben bei diesem Garmin-Ding habe ich es halt einfach nicht.
Hier ist ja auch richtig Geocache als Feature drauf.
Genau, ich kann mir da, also kannst du von jedem Geocache so eine GPX-Datei runterziehen. Die lade ich dann auf das Garmin drauf und kann den dann als Geocache auch aufrufen.
Ah, per Bluetooth oder USB oder was?
In dem Fall per USB, genau.
Ah, okay. Das ist auch schon auf der richtigen Spur. Dass sich die Caches ja auch jetzt nicht laufend ändern, also es gibt zwar immer wieder neue, aber eine gewisse Stabilität gibt es ja schon so im Geocache-Umfeld, oder? Ist das sehr volatil?
Ja, wie gesagt, kommt immer drauf an, wo man wohnt. Also in Berlin passiert natürlich immer eine Menge. Mhm. Da ist es auch wirklich, kann schon eine Aufgabe sein, seine Homezone sauber zu halten, sozusagen. Also alle zu finden. aber wenn du natürlich jetzt irgendwo in so einem Cache-Loch in Brandenburg lebst, wo quasi im Umkreis von 5 Kilometern gerade mal 3 Caches liegen, wenn da überhaupt.
Da bewegt sich nicht so viel. Auf jeden Fall kann man zu irgendeinem Zeitpunkt halt mal alles so sich runterladen. Geht wahrscheinlich auch genau diese Funktion.
Gibt auch Caches along the route. Ne? Kannst auch sagen, ich will da und da hinfahren. Jetzt spuck mir mal alle Geocaches aus. Also lädst halt eine GPX-Datei von deiner Route hoch. Mhm. Sagst dann, jetzt gib mir mal alle zum Beispiel Tradis, die nicht höher sind als DET-Wertung, weiß ich nicht, 3-2. Ist noch angenehm, dass man die so ne auf der Durchreise mitnehmen kann zum Beispiel und die halt nicht weiter als 3 Kilometer von der Route entfernt sind.
Du meinst, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs ist?
Ja, oder im Auto. Oder also was ich sehr gerne mag, ist mit dem Motorrad. Aber ich mache dann eben so richtig Routenplanung auch. Also ich weiß, ich kann 200 Kilometer fahren und dabei 12 Caches finden. Wenn ich mehr Kilometer fahren will, wären es weniger Caches. Wenn es weniger Kilometer sind, kann ich mehr Caches machen. Das ist bei mir so ungefähr die Daumenregel. Mhm. Und ich suche mir dann schon ziemlich bewusst, also ich versuche dann nicht Autobahnen zu fahren, nicht so Hauptstrecken zu fahren und suche mir dann immer Geocaches aus, die so ein bisschen abseits liegen. Verstehe. Und dann cache ich mich da so durch. Und ich finde es sehr angenehm, weil ich abends halt nicht, also ich fahre nicht Motorrad und will irgendwo dann am Ende des Tages ankommen, sondern ich fahre einfach so von Cache zu Cache. So, ne? Und zwischendurch mal ein bisschen absteigen, ein bisschen Bewegung haben. Das Suchen ist ja auch eine andere Aufmerksamkeit als eben dann da dauernd das Motorradfahren und so. Also finde ich eine sehr angenehme Art zu reisen.
Nice. Was hast du denn noch so für Gerät?
Ich habe was super Nerdiges dabei. Es gab mal eine Zeit lang so eine Mode bei manchen Caches. Wenn man in den Caches hat man Cache-Karten gefunden.
Oh, ist das sowas wie Trading Cards?
Ja. Ich habe nie jemanden gesehen, der das wirklich gemacht hat, oder ich wurde da auch nie auf Stammtischen drauf angesprochen, wenn ich mal andere Menschen gefragt habe, ob die Cache-Cards haben. Ja, nee und so.
Aber das ist so eine Karte, die quasi wie ein Listing ist, also die den Cache beschreibt.
Genau.
Ja Petrovic-Schanze. Multicache. Size small. Okay, mit so einem kleinen Foto. Hübsch. Das heißt, du gehst dann, also findest an dem Cache quasi noch die Cache-Karte für den Cache dazu.
Genau, da liegt dann in der Dose, die man findet, liegt dann so ein Stapel mit Karten und da kann man sich dann eine mitnehmen.
Ah, sehr fancy. Gibt's
da ein Messer oder ein Schlüssel für mich oder so?
Hier müssen immer viele Pakete geöffnet werden.
Ja, genau, sowas habe ich jetzt auch vor.
Habe ich auch immer. Passende Gadget da. Hier, guck mal, mein Büro-Skype.
Oh.
Geil, was? Liegt gut in der Hand.
Krasses Ding.
So, was machst du da jetzt? Jetzt kommt dieses Live-Unboxing, was du vorhin schon angekündigt hast.
Genau,
du hast mir ein Paket bekommen.
Ich habe mir ein Gadget bestellt.
Das erste Unboxing hier in einem Audio-Podcast.
genau.
Jetzt wird gerade das Büroskalpell treffsicher in die dafür vorgesehenen Rillen eingeführt. Mit
geschützter Zeitungspapier
wird hier der Inhalt extrahiert, eingewickelt wie ein Fisch in Zeitungspapier.
Eine anonyme, sich dort
unverdächtige
Kiste.
Weiße längliche Kiste und darin fancy Taschenlampen. Weil die andere noch nicht hell genug war. Ist das nicht genau die gleiche? Nee.
Nee, es ist nicht genau die gleiche, aber ich hoffe, es ist jetzt diesmal auch die richtige. Ich habe mir die nämlich schon mal bestellt und habe aber die falsche geliefert bekommen. Jetzt würde ich dich bitten, mal diese Batterie reinzulegen.
Upsa, was ist denn das für eine Batterie?
Das ist ein 18650 Akku.
Ah. Ja, Schraub hinten oder was?
Ja, vermute ich.
Ja, okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Da. Und hier so ein Teil in der Hand gehabt. Lithium-Ionen-Akku. Womit lädt man das? Ist das Ladegerät dabei?
Ich hab mir eins extra dafür bestellt, aber da ich jetzt zwei Taschenlampen damit betreibe, dachte ich...
Hast du schon geladen?
Ja, ich habe ihn ja hier schon drin gehabt.
Ach so.
Der ist ja nicht mitgeliefert worden.
Oh, ist das UV?
Ja.
Ah, fancy. Das ist jetzt auch wieder für die Nightcash-Fraktion oder funktioniert das auch tagsüber?
Naja, also du siehst es schon relativ stark. Also sollte tagsüber mit der Lampe auch gehen.
Ja.
Würde dich bitten, mir damit nicht in die Augen zu leuchten.
Nee, habe ich auch nicht vor. Ich suche gerade was. Red weiter.
Und was du kannst hier den Nacht-Geocoin zum Beispiel anleuchten. Der müsste auch die Fledermaus. Da dürfte auch irgendwas vielleicht passieren. Die Augen oder sowas müssen eigentlich, oder? Tut er was? Nee, man kann aber natürlich auch Koordinaten mit eben ne, so UV-Farbe irgendwo hinschreiben. Und das funktioniert natürlich auch tagsüber.
Ah, das ist natürlich cool.
Aber nachts ist es natürlich wirkungsvoller, ja. Oder in Bunkern ist das natürlich ganz gut. Also an Orten, wo es sowieso dunkel ist,
sagen wir. Ja.
Da ist das natürlich prädestiniert. Und es hilft aber natürlich auch, Menschen abzuhalten, ja, also Muggels zum Beispiel abzuhalten bei einem Multicache. Ja, die finden halt vielleicht ein paar Stationen zufällig, wissen dann aber nicht, dass du bei einer bestimmten Station eben eine UV-Lampe brauchst, weil sie ja das Listing nicht gelesen haben und da steht dann vielleicht als Hinweis drin, hier mit UV-Licht suchen.
Ja.
Das wissen sie dann nicht und dann kommen sie natürlich nicht mehr weiter und können halt dann auch folglich den Cache nicht muggeln, ne?
Hihi. So ein Muggelfilter.
Und? Funktioniert?
Ist der neue 5-Euro-Schein. Ich bin überrascht, wie wenig UV-Aktivität der hat. Ist das schon länger so irgendwie? Habe ich irgendwas verpasst?
Guck das nicht.
Die Alten sind hier irgendwie ein bisschen.
Ich krieg von Geldscheinen immer nur mit, dass die immer fälschungssicher sind, aber immer noch fälschungssicherer werden.
Na, offensichtlich scheint UV nicht unbedingt eine der Schlüsseltechnologien zu sein hier für die zukünftige Fälschungssicherheit, weil wenn du selber mal vergleichen möchtest, der alte 10er und der neue 5er. Aber das ist natürlich cool, aber das finde ich auch wieder, das finde ich geil, weil das ist natürlich auch so, UV-Licht ist so eine ganz einfache Technologie, mit der man so ein extra Layer einschalten kann, der erstmal so nicht offensichtlich ist. Ne?
Ja, das ist fein.
Genau wie auch dieser Digital-Layer, der so dazukommt.
Ha. Ja, ich habe das mal gemacht bei einer, sind die für mich? Ja.
Ach nee.
Du, die sind eh nicht echt, die UV-Prüfung halt. Kannst froh sein, wenn ich damit nicht zur Bank gehe.
Ja, ja. So, kannst du eh nichts mit anfangen. Ja, das ist nur für Experten.
Ja, verstehe.
Ja, muss gelernt sein, ne?
Ich habe das ja mal gemacht bei einer Zugfahrt, habe ich mal mein Smartphone vor mich gelegt und habe mir mal in der Live-Karte anzeigen lassen, an wie vielen Geocaches ich gerade vorbeifahre.
Ja.
Das hat mir echt wehgetan. Das war echt schlimm.
Wieso?
Naja, so alle zwei Minuten schwupp schon wieder an 50 Geocaches vorbeigefahren. Das ist echt schlimm, weil also man möchte die ja eigentlich finden, ne? Weil man da so. Das ist halt auch doof mit der Bahn, ja. Man kann, also mit der Bahn kann man halt schlecht geocachen. Also nicht auf Reisen so, ne? Oder du musst es halt sehr gut planen oder wie auch immer.
Ja,
ne?
Ich meine, dazu gibt es Notbremsen.
Ja.
Werden, ne?
Ja. Jeder wie er will.
Ich gebe dir jetzt mal hier deine Coins wieder, bevor ich die noch vergesse.
Ja, Genau.
So, aber jetzt haben wir im Prinzip so dieses, das Geocacher-Besteck, das haben wir jetzt auch genannt. Ja? Also abgesehen jetzt von der Schatztruhe mit den Coins, braucht man ein kleines Heftchen.
Also brauchst du auf jeden Fall ein GPS und einen Stift. So. Damit kannst du erstmal los. Fertig.
Mhm.
So. Taschenlampe war jetzt bei mir halt das Nächste, weil eben auch mal einen Nachtcache machen oder eben hilft einfach allgemein. Mal ne, in dunkle ja Ecken reinleuchten und so weiter.
Manchmal dunkel, genau.
Genau. Und ich habe jetzt eben beschlossen, also das würde ich so als Grundausrüstung nehmen. UV-Lampe gehört für meine Begriffe schon eher zur EGCA, zur erweiterten Geocacher-Ausrüstung. Da gehören aber auch noch andere Dinge dazu.
Ist das dein Speak oder ist das tatsächlich Cacher-Talk?
Das ist Cache-Talk.
Aha, EGCA.
Gibt es auch noch andere Dinge, zum Beispiel Leitern gehören zur EGCA, Warthosen, Gummistiefel, Spiegel. Manchmal sind die Koordinaten an Stationen so hingeschrieben, dass du die nur im Spiegel ablesen kannst.
Ich hatte ja hier vor ein paar Ausgaben auch das Thema Höhlenforschung.
Ja, genau.
Gibt es da so in Höhlen auch Geocaches?
Bestimmt. Sind dann halt wahrscheinlich auch T5er, ne? Weil du musst schon, du kannst nicht einfach jeden so in eine Höhle reinjagen.
Ja, ja, das ist schon eher T6 oder T10.
Ja.
Wenn du erstmal eine Viertelstunde irgendwie durch ein Schlammloch robben musst, irgendwie durch so eine kleine Röhre dich durchgleiten lassen musst.
Na, da musst du halt schon wissen, was du tust irgendwo, ne? Ja. Genauso wie auf Lost Places auch. Also kann man ja auch ein bisschen gespalten sehen, so, ne? Gab es auch schon Todesfälle dabei übrigens. Also Geocacher, die auf Lost Places unterwegs waren und dann auch tatsächlich gestorben sind.
Also Lost Places ist so alte Häuser, Fabriken, verfallenes Zeug, Ruinen, genau. Diese ganze Kategorie, das ist natürlich generell nicht ganz ungefährlich.
Richtig, so sieht's aus.
Also don't try this at home.
Also zur T-Wertung zum Beispiel, also ein Lost Place sollte meiner Ansicht nach eigentlich immer schon, nee, also 2,5, 3 würde ich mindestens ansetzen, weil du musst dich halt schon sehr gut, du musst halt wissen, wo du hintrittst, ne? Also mir ist es tatsächlich auch selber mal passiert, ich war einen ganzen Tag in einer Ruine auf Pora unterwegs. Wir haben wirklich also 12 Stunden da hardcore durchgecached und ich war dann einfach übermüdet, ich konnte nicht mehr richtig sehen und ich bin in so ein Loch reingefallen. Also war auch schon dunkel, so meine Taschenlampenbatterie war auch nicht mehr so gut, also ich konnte Loch, auch sozusagen vom Licht hin, Licht her, es war nicht tief, beziehungsweise ich bin Gott sei Dank, ja, ich bin da auf die Betonkante geknallt und zwar genau mit zwischen den Beinen. War nicht so doll und bin dann noch eins tiefer gerutscht sozusagen, aber war halt mit den Beinen quasi aufgefangen und habe mir dabei eine ganz veritable Rippenprellung zugezogen. Also war ich erstmal ein paar Wochen außer Gefecht.
Und Schuhwerk braucht man natürlich auch ordentliches, ne? Weil sich genau. Man schnell mal ein Nagel eintritt oder Scherben oder was weiß ich.
Ja.
Ist auf jeden Fall, ja, so Outdoor sein. Ich meine, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, weil irgendwie bei diesem ganzen Geocaching versucht man die ganze Zeit nachzuvollziehen, was der Reiz ist. Ich meine, es ist sehr offensichtlich, nach dem, was wir jetzt alles besprochen haben, das ist jetzt kein Reizmangel an sich vorhanden, ne? Weil man so halbwegs so ein bisschen den Spaß und Abenteuer verknüpfen will mit draußen sein. Und es hat ja auch so ein bisschen was, auch so ein bisschen so ähnlich wie, glaube ich, jetzt mit diesem Ingress-Spiele waren, ja. So einen Grund finden, rauszugehen. Einen Grund finden, auch Orte aufzusuchen, die man sonst wahrscheinlich so nicht aufsuchen würde. Einfach auch, um seine Welt mal ein bisschen anders kennenzulernen. Also das mag zum Beispiel auch der Reiz bei diesen Lost Places sein, aber halt auch irgendwelche Waldwege, Wanderwege überhaupt erstmal zu betreten. Sonst kommt man ja irgendwie nicht dazu. Und so hat man immer einen Grund, alles abzuklappern.
Ja, also zum Beispiel als Jeremy Irish auf der CeBIT war, da war ich ja, wurde ich vorher angesprochen, ob ich ein bisschen helfen kann bei der Vorbereitung, denn die vom, ich glaube, Bitkom, die das organisiert haben, die wollten gerne, dass dann ein paar Geocaches auf dem CeBIT-Gelände liegen und haben das ja ganz schlau angestellt, nicht einfach welche hinlegen, sondern jemanden aus der Szene finden, mit dem versuchen, was Lustiges zu machen.
Ja.
So. Und ich hatte dann einen Cache gemacht, gibt's auf dem CeBIT-Gelände, gibt's ja diesen großen Mosaikbrunnen, der da so langsam vor sich hin verfällt, bei diesem auffälligen Turm. Und da lagen halt lauter von diesen Mosaiksteinen rum und ich habe mir da halt welche mitgenommen, die quasi da sowieso vor sich hin zerfallen sind, habe daraus einen Deckel gebastelt, habe unten drunter eine Dose gemacht und die halt quasi direkt neben dem Brunnen, also als Fortsetzung des Mosaiks an der Seite sozusagen in den Boden versenkt, um das als Cache zu finden. Und zusammen mit Jeremy Irish haben wir dann eben eine Ausgabe von dem Cache Talk gemacht und sind mit dem zusammen übers Gelände und haben halt diese Caches gesucht. Ich gucke gerade, das war der Cache Talk vom 3. März 2011.
Nummer
125. Geocaching mit Jeremy auf der Cebit. So. Und da ist es mir tatsächlich passiert, da ist auch ein Bild, da suchen wir auch gerade diesen, also ich und Jeremy Irish suchen da diesen Cache. Also ich stand da mit Jeremy Irish und mit dem Mönch, der den Cache-Talk macht. Wir standen zu dritt da, er mit einem Mikrofon und sprachen auf Englisch. Und ich stand quasi genau, also mein linker Fuß war 3 Zentimeter neben meinem Cache. Ja, so. Jeremy Irish hat ihn schon gefunden, wir hatten schon wieder zurückgelegt. Und dann kommt ein Geocacher an und bückt sich genau neben mir nach diesem Cache. Was ich völlig daneben finde, weil normalerweise soll man ja unauffällig cachen, damit eben nicht Muggels auf die Idee kommen, den Cache kaputt zu machen, zum Beispiel. Okay. Ja?
Verstehe, so. Hat sich schon mal ein bisschen daneben benommen. Und das direkt neben dem Gründer der ganzen Bewegung.
Ja, und neben dem Owner von dem Cache auch noch. Also ich meine, das ist
maximaler Fail.
Völlig daneben, ja. So. Und dann habe ich also den Podcast unterbrochen.
Ja.
Also Mönk hat weiter aufgenommen, der ging dann mit, aber das Gespräch mit Jeremy Irish unterbrochen. Und habe dann diesen Geocacher angesprochen. Ja. Ich habe dann gesagt, sagen Sie mal, Entschuldigung, was machen Sie hier neben meinen Füßen? Und dann hat er erstmal völlig ertappt, so, oh, hier sind andere Leute, oh, ich bin ja gar nicht alleine hier, ja. Er hat mir ein bisschen leid getan. Aber ich habe dann den wirklich auf Englisch angesprochen, habe gesagt, das gibt's doch gar nicht, ja. Wir sind hier irgendwie zu Besuch, wir machen hier einen Podcast, das ist hier eine Live-Aufnahme, ja, und sie greifen einfach hier neben meine Füße, ja. So. Und dann hat er aber auch tatsächlich den nächsten Fauxpas gleich geliefert und sagte, ja, ich suche einen Geocache. Und dann habe ich ihn natürlich erstmal gefragt, wie jetzt, Sie suchen Geocache, wollen Sie mich verarschen oder was? Also ich meine, Sie greifen hier neben meine Füße und jetzt sagen Sie mir auch noch, Sie suchen hier irgendwas. Hören Sie mal, ich stand da, ja, da ist nichts. So. Und dann habe ich den halt tatsächlich mal so 10 Minuten... ich hab den einfach hochgenommen. Ja. So, ja. Und ich, da dann, ja, also Geocaching, das ist so ein Hobby und so und da sucht man halt so Dosen und da sind Logbücher drin und ich so, wieder sucht man Dosen? Das können Sie mir doch nicht erzählen. Wollen Sie mir erzählen, dass irgendwelche Leute einfach Dosen in die Landschaft legen oder andere Leute auch noch so blöd sind und die suchen das? Wo ist denn der Spaß dabei?
Ja.
So. Und aber eben, ne, weil du ja auch sagst, wo ist denn der Spaß dabei? Und dann sagt er, ja, nee, das ist ganz toll, er hat doch so ein bisschen leuchtende Augen gekriegt und das ist super, man kommt da an Orte, so, wo man vorher gar nicht hingehen würde und das ist total spannend und man findet die auch nicht immer gleich. Dann habe ich auch gesagt, das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Ja, Sie wollen mir jetzt nicht erzählen, dass irgendwie zehntausende erwachsene Menschen in der Weltgeschichte hier mit GPS-Device nur um so eine Dose zu finden, wo ein Streifen Papier drin ist und da schreiben die ihren Namen drauf. Das glaube ich einfach nicht. Ja, wie gesagt, das glaube ich einfach nicht. Ich habe es dann irgendwann aufgelöst, ja. Ich habe dann gesagt, übrigens, wir machen hier gerade einen Geocaching-Podcast, das ist Jeremy Irish hier, der Gründer von Geocaching, ne? Und so mal Hallo gesagt, hat er sich auch voll gefreut und so, boah, ich habe Jeremy Irish getroffen und so. Hat er auch hier, guck mal, ne, hat er dann hier so ein Jeremy Irish Travel Bug bekommen. Den gibt's dann nur von ihm. Ja.
Oha.
Und dann hat er sich natürlich auch
gefreut.
Dann
war gleich Weihnachten für ihn. Ja, also er wusste auch, wer er ist sozusagen. Also
so nee, das wusste er nicht.
Wusste er noch nicht.
Nee, das war also für ihn jetzt richtig super Jackpot und ja.
Naja, ich meine, man geht los und sucht irgendwie nach einer Dose und findet Prominente.
Ja. Nee, ich habe dann auch, also bei dem Cache-Talk gibt es dann auch hier den Kommentar, ne? Also diese Regine, wie sie die schwäbischen Cacher durch den Kakao zieht, echt böse, ja. Ja. Das war vielleicht ein bisschen böse, aber also.
Hier steht hinten drauf The Founder. Ist das jetzt ein Witz hier mit diesem Founder Geonome Project?
Nee, also er ist ja Gründer, ne? Founder.
Gnome. Ja, aber warum steht hier Geonome?
Weil das ein Gnome ist.
Ja, gut, aber das bezieht sich jetzt, der Witz findet jetzt nur innerhalb dieses Dings statt. Es gibt jetzt nicht noch irgendwie
Gnome. Ich vermute, es gibt noch andere solche Geonome von anderen Foundern und du kannst halt alle zusammensammeln.
Ah.
Wenn du das willst. Genau. Was dich noch interessieren könnte, es gibt übrigens auch Webcam-Caches.
Ah.
Ja, da gehst du irgendwo hin, wo eine Webcam Bilder aufnimmt und um den Cache zu loggen, musst du dann das von der Webcam aufgenommene Bild in das Log, also in das Listing dann rein laden, wo du auch drauf bist. Mhm. Wo du auch drauf bist. Und damit hast du dann einen Webcam-Cache gelockt.
Muss das dann der Owner dann irgendwie noch abnehmen, nee, bevor das gilt? Oder was heißt man muss? Also ich meine, wenn ich das nicht mache, kann ich ja trotzdem sagen, ich habe den gefunden.
Naja, du musst halt auf dem Bild erkennbar sein. Und daran sieht man ja, dass du da warst. Also als Owner siehst du ja, aha, das ist auch wirklich der Webcam-Ausschnitt. Ne? Kannst ja nicht irgendein Bild machen, sondern es muss ja von der Webcam sein.
Ja gut, aber wenn ich jetzt überhaupt so einen ganz normalen Tradi-Cache suche und finde, so, dann habe ich den so im Wald irgendwo gefunden, keiner guckt zu, dann gehe ich danach auf die Webseite und sage, habe ich gefunden.
Ja, das hättest du wohl gerne. Tatsächlich gab das mal einen Geocaching-Troll, der hat genau das gemacht. Der hat, weiß ich nicht, innerhalb von wirklich Rekordzeit, also ist sozusagen ein Profil aufgefallen in der Berliner Geocaching-Szene von einem Geocacher, der alle Caches in Berlin plötzlich hatte. Ja, also es schaffen selbst alteingesessene Geocacher nicht. Und hat man halt rausgefunden, das war ja tatsächlich ein Geocaching-Troll. Der hat einfach in alle Listings reingeschrieben, dass er den gefunden hätte. Ja? Ja. Und das Schöne an dem war, und deswegen wurde das auch kontrovers diskutiert, der hat tatsächlich individuelle, fantasievolle einzelne Logs geschrieben. Das muss man sich mal vorstellen, weil das sind ja über, weiß ich nicht, 1500 whatever Geocaches in Berlin, ja, also eine sehr stattliche Anzahl. Und er hat da tatsächlich für jeden Cache ein individuelles Foundlog reingeschrieben.
Aber was schreibt man denn normalerweise?
Ja, wenn man ein bisschen faul ist und der Cache nicht so besonders war, dann schreibt man, ja, gut gefunden, DFDC, danke für den Cache. So. Wenn Cache halt richtig schön war, also kannst du zum Beispiel mal auf mein Profil gehen.
Ja. Moment, das muss ich erstmal hier.
Und man hat da echt Spaß gehabt und der Owner hat den auch liebevoll gemacht und man ist vielleicht durch mehrere Stationen durch oder so, dann schreibt man schon gerne mal ein bisschen mehr. So, du kannst mal da auf Geocaches gehen, genau. Und kannst mal All Geocache Finds.
Aha.
So, dann habe ich zum Beispiel den Bademeister von Liersten gemacht. Wenn du da mal hinklickst.
Das ist jetzt der Name des Caches.
Genau.
Ja.
Ah ja, das ist ein Premium-Member-Only, deswegen siehst du jetzt von dem nicht das Listing.
Ah, was es gibt, unterscheidet hier die normale Membership und die Premium-Membership?
Genau, das siehst du hier gerade schön aufgelistet. So, ja, also Basic ist halt kostenfrei, Premium kostet $30 im Jahr. Also weil die Plattform ist ja eigentlich werbefrei. Und die haben ja aber trotzdem Kosten, ne, für Server und Entwicklungsarbeit.
Okay, also ein Freemium, so ein Freemium-Modell.
Ja, aber ein brauchbares, wie ich finde. Und manche Leute sagen halt, also der Cache-Owner kann sagen, ob sein Cache Premium-only sein soll. Und manche machen das eben, um damit quasi so eine Art Vandalismus vorzubeugen. Ne? Das ist so diese Homo economicus-Idee, dass Menschen für etwas, wofür sie zahlen, dann mehr Achtung davor haben.
Und, ja, ja. Genau. Das ist sicherlich auch nachweisbar.
Nee, macht kaum Unterschied.
Meinst du?
Ja, ja. Gibt immer so eine und so eine. Also es gibt immer Grobmotoriker bei den Geocachern, die hast du einfach überall, die machen einfach alles kaputt, gewollt oder nicht. Auch wenn sie bezahlen, das ist für ein Kind. Ich meine, und $30 im Jahr ist jetzt auch nicht sowas, wo du...
Na gut, ja, aber es ist schon mal eine Hürde, über die man springen muss.
Ja, genau.
Okay, das heißt, das Beispiel kann ich jetzt gerade mal nicht abrufen.
Ja, hast stimmt, noch das andere? Ist ein bisschen doof. Nee, sonst habe ich jetzt nicht so schöne Logs geschrieben.
Okay, also aber man schreibt was halbwegs glaubwürdig ist, wo man es gefunden hat oder wie man es gefunden hat.
Also, dass man einen Cache gefunden hat, kann der Owner nachprüfen, weil man sich in das Logbuch eingetragen hat. So, also man darf einen Cache nur als Found loggen, wenn man sich auch in das Logbuch reingeschrieben hat oder seinen Stempel reingebracht hat.
Das heißt, jeder Cache enthält eigentlich immer so ein Buch.
Genau. Außer es ist eben zum Beispiel ein Webcam-Cache, dann ist eben der Nachweis, dass du dort warst, dieses Webcam-Foto, wo du dann drauf bist.
Hm.
Genau.
Soll ich so ein Webcam-Cache hier auch leicht finden?
Ja.
Irgendwie mit zum Angucken oder ist das auch alles nur Premium?
Wenn du suchst, die haben so ein kleines Webcam-Symbol.
Ah ja.
Genau.
Das ist sozusagen ein expliziter Typ, der hier so schon auch Teil des Systems ist.
Genau.
Wo wir jetzt gerade hier bei diesem Premium-Membership, Tralala, Plattformabhängigkeiten etc. Reden, du hast ja vorhin schon erwähnt, es gibt noch ein Open Cache, heißt das richtig?
Open Caching, genau.
Open Caching.
Und zwar DEFRPLEN, ne? Also für die unterschiedlichen Länder, in denen das Open Caching gemacht wird.
Ja.
So. Ich sage das deswegen so deutlich, weil Garmin wollte ja auch mal eine eigene Geocaching-Plattform anbieten. Die hieß dann lustigerweise auch Open Caching.
Ja.
Was ich ein bisschen verwirrend finde, weil es ist eigentlich der Garmin-Caching und nicht Open-Caching.
Ja.
Und die hatten auch als Logo so eine Mischung aus dem Logo von geocaching.com und opencaching.de, was ich auch schon irgendwie so...
Grenzwertig.
Ja, also irgendwie komisch. Nee, opencaching.de wird halt von Leuten gemacht, die auch mit manchen Regelungen bei Groundspeak nicht so zufrieden sind.
Ja.
Und zum Beispiel gibt es bei Opencaching keine Abstandsregelung, die ja manchmal auch echt ein bisschen albern ist, weil die Station trotz, also die Begründung für die Abstandsregelung ist, man soll ja die Caches finden können, die sollen nicht zu nah beieinander liegen. Jetzt ist, wenn man in Amerika ist, sind 160 Meter natürlich schon relativ nah beieinander, aber wenn man sich hier in Berlin bewegt, dann sind 160 Meter ja, also
ja,
da liegen ja Welten dazwischen. Ja, das ist ja fast schon ein anderer Kiez. Das ist ja eine Weltreise eigentlich.
Ja.
Ja. Genau. Und das Lustige ist auch, also das so ein bisschen Subversive daran ist natürlich auch, dass du natürlich an die gleichen Koordinaten, wo auch schon ein Geocaching kommt, also ein Groundspeak-Cache liegt, kannst du natürlich auch jetzt noch eine andere Dose hinlegen, das ist dann aber eine Open-Caching, ne? Die ist dann halt da gelistet. Das kann einem durchaus passieren, dass man sozusagen in hochfrequentierte Orte kommt und da liegen dann halt mal 5 Dosen von weiß ich wie vielen
verschiedenen Plattformen.
Und damit ist natürlich diese Abstandsregel auch völlig obsolet. Ja.
Ja, verstehe.
Das ist natürlich dann Unsinn.
Nutzt genau. Du aber jetzt nicht als Plattform?
Ich habe das mal gemacht. Ich habe auch, glaube ich, alle meine Groundspeak-Caches auch auf Open Caching gelistet, damit die dort auch gelockt werden können. Mhm. Ich habe da aber schon lange nicht mehr hingeguckt. Das ist mir ehrlich gesagt zu kompliziert. Ich habe auch, also ich hätte dann auch eine Statistik, die halt sowohl meine Open Caches als auch meine Geocaches listet, wie viele ich dann sozusagen insgesamt gefunden habe und welche und so und das da. Also als das für mich aktuell war, habe ich mich damit schwer getan. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, auch einfachere Sachen, wie auch immer. Ist bei mir ein bisschen eingeschlafen. Hier, ich habe auch ja auch noch ein Gadget für dich zum Zurückgeben. Ja. So Gadgets hin und her.
Zurück, genau.
Ja, ja. Und da mein Favoritenpunkt möchte ich bitte auch gerne wieder haben.
Oh.
Ja, ja.
Sicherlich.
Ja, ja.
Bitte. wo du das Wort gerade fallen lässt, Statistiken, das ist natürlich hier auch ein interessantes.
Eine
interessante Datensenke, ne? Diese genau. Ganze Caching- und Personenaktivität und Leute befinden sich zu Zeitpunkt X an Position Y. Gibt's da irgendwelche Aktivitäten, das mal zu visualisieren oder sonst wie zu
analysieren? Du kannst nochmal auf mein Profil gehen, bitte.
Dann gehen Sie auf das Profil. Mach ich doch glatt.
The Frühtau. Genau.
Ja.
Und dann findest du ganz rechts den Reiter Statistics.
Ich hoffe, der ist jetzt für mich auch zugänglich hier.
Ah, nee, siehst du auch nicht. Schade.
Muss hier erst Premium klicken.
Ja, aber dann gehen wir mal woanders hin. Dann gehen wir nämlich mal auf die Seite project-gc.com. Das ist eigentlich so, dass ich finde, mir fehlt da noch einiges, aber ich glaube, das ist erstmal so ein kleines Nirvana für Daten-Nerds.
Ja. Was sehen wir denn hier?
Genau.
Wir sehen
Unique Caches in Germany. Aktive Caches in Deutschland 299.150. Also wenn man in Deutschland leer cachen will, da hat man schon zu tun. Musst du so knapp 300.000 Caches finden.
300.000?
Ja, 299.150, ne?
Ja, genau. Davon auch.
Und 10.856 sind im Moment disabled.
Also nur ein geringer Teil davon?
Nee, nicht davon, sondern
genau. Nicht davon, aber okay.
Genau, wir haben ja am Ende der Reihe haben wir ja noch ein Total. Sind 503.657 Geocaches sind für Deutschland gelistet. Davon sind 299.000 aktiv. Knapp 11.000 im Moment disabled und 193.600 sind schon archiviert. Also die gibt's nicht mehr.
Okay, aber ein Großteil.
Wobei manchmal archivierte Caches auch tatsächlich die Dosen noch da sind, ja. gibt's zum Beispiel auch. Es gibt Leute, die haben sich darauf spezialisiert, archivierte Caches aufzusuchen und loggen die dann auch noch weiter und tragen ihren Foundlog auch auf der Webseite ein. Da gibt's auch so ein paar Geheimtipps. Also wenn man will, dass ein Geocache tatsächlich nur von sehr wenigen Menschen gefunden wird, dann ist ein guter Tipp, den zu archivieren und unter der Hand zu streuen, dass er trotzdem noch aktiv ist.
So, interessanter finde ich ja hier die Zahlen da rechts, nämlich die aktiven Cacher. Mhm. Die Wochenstatistik, die reißt hier gerade so ein bisschen raus, aber das mag auch sehr wetterabhängig sein, ne? Wenn man das jetzt so im Jahresvergleich hat.
Herbstferien sind zu Ende.
Ja. Was haben wir denn hier? Im letzten Monat 108.540 aktive Cacher. Auf welche Daten bezieht sich denn das jetzt? Schon auf geocaching.com?
Ja.
Okay.
Vermute ich sehr stark. Hm.
Kommt man da so ohne weiteres ran? Also.
Ja, das war lange Zeit problematisch. Groundspeak saß ja ziemlich auf den Daten. Ich glaube, bis so vor 2 oder 3 Jahren auch ungefähr. Die haben, sobald sie, da gab es auch, glaube ich, eine Restriction. Man konnte selbst als Premium-Member, glaube ich, nicht mehr als eine bestimmte Anzahl Listings in einer Minute abrufen, weil danach war halt der Verdacht groß, dass da gerade ein Bot kommt und scraped. So. Mhm. Und das war natürlich sehr ärgerlich, weil dann ging das ja auch los mit den Smartphones und den Geocaching-Apps und so weiter. Und dann haben sich halt die App-Entwickler bei Groundspeak beschwert, weil damit kommt es dann natürlich nicht weiter. Ne? Die App meldet sich dann dort an und zieht die Daten und schwupp, funktioniert nichts mehr, weil da diese Restriction greift.
Ja.
Dann haben sie halt ein API aufgesetzt und das hat ein paar Dinge auf jeden Fall schon mal erleichtert. Auch für solche Statistikseiten zum Beispiel. Aber es gibt trotzdem oft noch nicht angesagte Änderungen im API, die dann in der App erstmal ne, nicht durchgreifen.
Das übliche Problem.
Genau. Genau. Ja.
Hier gibt es noch eine schöne Matrix, die die ganzen Caches, die es gibt, aufspaltet nach Difficulty und Terrain, also sozusagen so eine 1-5 Difficulty auf der Y und 1-5 Terrain oder andersrum, nee, Terrain
auf der X.
Ist auf X, genau.
Genau.
Leider nur mit Zahlen. Jetzt wäre hier mal eine schöne Heatmap ganz interessant. Aber wenn ich das so richtig sehe, der Großteil befindet sich so im Schwierigkeitsbereich von zwischen 1 und 2.
Mhm.
Wenig überraschend und dann halt auch so im Terrainbereich von 1-2,5. Also klar, umso schwerer, höher, weiter, umso seltener. Ja, aber da geht doch bestimmt noch mehr, oder? Also
ja, die haben ja auch oben noch ein paar Navigationspunkte. Maps zum Beispiel, Top Finders, Top Hiders.
Ah, Top Finders, Top Cachers. Caching-Streams.
Da hast du zum Beispiel Top-FTFer.
Ah ja, schauen wir doch mal bei den Freunden.
Wer macht die meisten FTFs?
Jetzt will die Webseite nicht reagieren. Naja, auf jeden Fall findet statt, es gibt eine API, aber ist alles noch ein bisschen schwierig bei geocaching.com.
Ja.
Wäre natürlich eine große Chance für Open Caching da maximal.
Ja,
Daten anzubieten, oder?
Die machen das im Prinzip auch gar nicht so blöd. Und es gibt ja auch noch andere Plattformen, Extreme Caching und ach, was weiß ich. Also bei Extreme Caching würde ich davon ausgehen, dass die von der kleinen Community leben, weil es eine kleine Special Interest Gruppe anspricht.
Extreme Caching.
Ja. Die haben, glaube ich, auch T-Wertungen bis 7.
Ah. Mhm.
Oder bis 10. Ich habe es mir selber noch nicht ganz genau angeguckt. Und da ist es natürlich gut, wenn das eben wirklich ne Klettern und gefährliches Zeug ist, ist es ja auch gut, wenn das wenige Leute machen. So. Bei Open Caching habe ich halt immer so ein bisschen das Problem, da sind einfach zu wenige. Also du findest zu wenig Caches, da wo du halt gerade bist. Da ist halt Groundspeak einfach der Platzhirsch sozusagen. Plus die Caches müssen ja auch instand gehalten werden. Und wenn du da nicht Reviewer hast, die da hinterher sind oder die Community auch groß genug ist, dass du halt mitkriegen kannst, ah, der Cache ist tatsächlich auch gerade nicht mehr da oder da ist auch wirklich irgendwas nicht in Ordnung und nicht ein Reviewer auch sagt, du hör mal, dein Cache steht jetzt seit 3 Monaten auf Needs Maintenance, du machst hier nichts, wenn sich in den nächsten 3 Wochen hier nichts tut oder ich keine Nachricht kriege, dann archiviere ich den, weil andere Leute wollen auch noch einen Cache legen, ja, dann macht das Feld frei sozusagen, dann macht das Cachen auch keinen Spaß. Also da hat Groundspeak hat einfach da wirklich diesen unglaublichen Massenvorteil. Die Anzahl der Caches, die Lebhaftigkeit der Community, auch die Durchmischung der Community und unterschiedlichen Menschen, unterschiedliche Caches.
International.
International, das lebt halt einfach alles davon.
Was meinst du jetzt mit hier, meinst du das hier mit Extreme Caching?
Ja, ja.
Extrem Caching, also es ist eine deutsche Community.
T5 und Lost Place Community.
Ah, verstehe. Genau. Wir
Bunkerhöhlen, harten, Untergrund,
nur die harten kommen in den Garten.
Die ganz harten kommen in den ganzen Garten.
Ja, verstehe. Genau. Okay.
Nur die harten kommen im Bunker.
Gibt es noch andere Communities, die vielleicht noch eine Rolle spielen könnten?
Die Besser-Cacher sind noch ganz schön. Das finde ich auch eine schöne Idee.
Besser-Cacher. Was ist das?
Caches hier? Jenseits von Parkbank und Telefonzelle.
Ja.
Die nehmen Caches auf Empfehlungen. Da steckt eine Forums-Engine dahinter. Wenn dir halt ein Cache besonders gut gefällt und du findest, der sollte halt dort gelistet werden, dann machst du halt dafür einen Forumseintrag. Wenn du keinen Bock hast, dich da anzumelden, dann schickst du einfach eine Mail an die Betreiberin.
Das dockt aber dann an das normale geocaching.com an.
Ja, kann aber auch OC sein. Also
ach so,
das,
sozusagen so ein Meta-System für beide Systeme. Ist nicht nochmal ein komplett eigenes System, sondern nur so eine Auswahl.
Genau. Du kannst auch mal hier auf so ein Icon draufklicken auf der Karte.
Qualitätscaching sozusagen.
So, da siehst du, einmal hast du jetzt aus der Karte raus einen Link entweder zum GC-Listing.
Ja.
OC, also Open Caching hat dann OC-Listing und oder du kannst zum Forums-Thread gehen von dem Cache.
Ja.
Wo du dann sehen kannst, also wer hat den angegeben, genau.
Und so der Cache liegt in einem aktiv bejagten Gebiet.
Oh ja.
Wir bitten euch ausdrücklich den Cache auf keinen Fall bei Dämmerung oder Dunkelheit.
Also wie alle Menschen, die im Wald was machen wollen, Hund ausführen, Mountainbiken, wandern, Pilze suchen, sind natürlich auch die Geocacher der natürliche Feind des Jägers. Nicht wahr?
Sehr lustig. Ist das hier ein Mystery Cache, wo ich jetzt gerade drauf gestoßen bin?
Nein, es ist ein Multi, aber es kann sein, dass diese Zahlen durch irgendwas ersetzt werden sollen, was du im Laufe des Multis findest.
Verstehe.
Oder dass du eine Anweisung findest, irgendwo, was du mit diesen Zahlen machen sollst.
Weil es hier schon, wenn ich das richtig verstehe, ist das hier ein recht spielerischer Cache hier auch, ne? Also wo hier irgendwie so eine kleine Geschichte erfunden wird und so.
Also ein guter Cache lebt von unterschiedlichen Sachen. Also zum Beispiel dieser, den ich gelegt habe, auf den ich auch so ein kleines bisschen stolz bin, weil es der zweitmeistgefragte Geocache von Berlin ist, weil so knapp 1300 Fachpunkte jetzt, glaube ich, bald irgendwie hat. Also schon fast so viele Fachpunkte, wie ich Geocaches gefunden habe.
Und der heißt wie?
Der heißt Touristic Spot Hackische Höfe. Und der lebt halt zum Beispiel in seiner Beliebtheit, also es ist in dem Fall wirklich ein Zufallstreffer, ja, lebt er einfach davon, dass er erstens an einem vielbesuchten Ort ist. Also kommen auch viele Geocacher einfach vorbei,
ja, klar.
Ne? Hackische Höfe. Und zweitens lebt er tatsächlich davon und kriegt so viele Fuffpoints dafür, dass der völlig offensichtlich ist. Also den sieht jeder, den sehen auch alle Geocacher, die denken aber nicht, dass da ein Cache drin ist. Und außerdem musst du noch dazu eine kleine Klettereinlage machen. Also viel mehr möchte ich jetzt nicht spoilern.
Okay.
Ja. Das musst du dich als Cacher auch erstmal trauen. Also du musst sozusagen bei diesem Cache ganz bewusst dieses getarnte Cachen hinter dir lassen. Ja, und ich habe ganz viele Log-Einträge, wo Leute sagen, nee, wir waren schon 5-mal hier, da waren immer so viele Muggels und wir haben uns nicht getraut. Und dann haben wir aber doch jetzt einfach mal zugegriffen und das war so toll und wir hatten ein super Cache-Erlebnis. Und ja.
Ein super Cache-Erlebnis. Ist doch was für den Nerd von heute. Ja, was macht noch einen guten Cache aus?
Ich habe zum Beispiel mal einen gefunden, Multi. Der hatte ein langweiliges Listing, war auch sonst nicht so dolle. Aber was an diesem Ding echt total geil war, da war bei jeder Station eine größere Dose. Und in dem Deckel von der Dose hatte der Cache-Owner immer mit so Schlumpffiguren, die hat er da so mit Silikon oben an der Decke festgeklebt, hat da immer so eine Szene nachgestellt und immer in die Dose dann so einen kleinen Zettel reingelegt und so eine kleine Geschichte dazu geschrieben, was den Schlümpfen gerade passiert. So, das fand ich total geil. Das war einfach, das war so. Also ich habe mich gefragt, hat den ein Kind gemacht oder keine Ahnung, ja. Aber das war so liebevoll, auch die Figuren so zusammengestellt und die Geschichte erzählt. Und es war wirklich, ich glaube, 7 oder 8 Stationen, wo der solche kleinen Miniaturen Schlumpflandschaften da reingebaut hat. Das fand ich toll. Da habe ich einen Pfaffpunkt dafür vergeben, zum Beispiel.
Und du hast ja nur 100.
Nee.
Zu vergeben.
Nee, Für 10 gefundene Caches kriegst du einen Pfaffpunkt.
Für gefundene Caches? Achso, Entschuldigung, ich hatte das. Aber hast du nicht. Wie viel hast du denn gefunden?
Ich habe jetzt, glaube ich, 1300 irgendwas.
1300?
Also, ja, 1311.
Also 130 Pfaffpunkte, die du vergeben kannst.
Genau. Genau. Und ganz viele habe ich schon verteilt. Im Moment darf ich, glaube ich, noch 29 oder 30 Pfaffpunkte vergeben.
Kriegt nicht jeder sozusagen. Ja, das ist schon ganz interessant, weil man automatisch quasi durch dieses System nur Pfaffs verteilt werden von Leuten, die es auch wirklich aktiv betreiben.
Ja.
Oder die Betrollung aktiv betreiben. Das kann natürlich auch sein.
Ja. Oder manche Caches sind auch ganz einfach gemacht, ist aber eine super schöne Geschichte dazu. Oder bei Mysteries, das sind manchmal ist auch einfach nur eine Filmdose, die halt irgendwo liegt. Aber super interessantes Rätsel. Macht auch einen guten Cache aus, zum Beispiel. Bei Lost Places ist es natürlich schön, wenn dich so ein Multicache zum Beispiel sehr zuverlässig halt über das Gelände führt. Wenn du dann vom Gelände runterkommst, also fertig bist und du hast das Gefühl, du hast auch wirklich genau die Highlights mitgenommen. Also da hat auch hier jemand wirklich ganz genau die Punkte ausgesucht, wo es sich auch wirklich lohnt hinzugehen. Zum Beispiel der Cache, den wir auf Prora gemacht haben, der hatte 3 Teile. Der erste Teil bestand darin, dass man durch, also Prora ist ja dieses langgezogene, ne, Kraft durch Freude da von Hitler, dieses längste Ferienheim, das längste Ferienheim der Welt, so Duplo-Ding irgendwie oder so.
Ja, überhaupt auch so.
Ja, genau.
Eins der etwas größeren
und
Gebäude.
Und da musstest du halt durch einen Gebäudeabschnitt, der ist halt so, weiß ich nicht, 100 Meter lang, 80 Meter lang, kann ich schlecht schätzen, aber sowas um den Dreh, musstest du halt durch alle, weiß ich nicht, 6 Stockwerke durch, in jedes Zimmer reingucken und dann zufällige Graffitis finden, die halt im Listing abgebildet waren.
Oha.
Und davon, glaube ich, 10 oder 12 Stück insgesamt. Ich meine, nun waren wir zu viert, wir haben uns aufgeteilt, wir haben halt gesagt, okay, 2 Leute laufen das ab, 2 Leute laufen das ab, dann können wir uns das teilen. Wir haben trotzdem wahnsinnig lang gebraucht. Und da fragt man sich schon, was ist der Mehrwert davon? Die Zimmer sahen alle gleich aus. Es war immer das gleiche Gebäude. Die Graffitis waren nicht alle jetzt besonders toll. Es hätte es auch getan, einfach zu sagen, okay, ihr sucht nur 3 Graffitis. Eins davon findet ihr im Erdgeschoss, eins findet ihr irgendwo in der Mitte, eins findet ihr irgendwo ganz oben. Also es hätte einfach völlig gereicht, um den Charakter des Gebäudes zum Beispiel aufzunehmen, anstatt irgendwie stundenlang durch die immer gleich ein Zimmer zu rennen und auf gut Glück da irgend so eine Bilder zu finden. So, ne?
Eigentlich braucht man so ein bisschen, mich erinnert das so ein bisschen an Veranstaltungsmanagement, wenn man sich so ein bisschen darüber Gedanken macht, wie man so ein Event wirklich erlebbar und wie soll ich sagen, lohnenswert macht für Teilnehmer. Ja,
ja, spontan wovon, kommt einem das Wort User Experience in den Sinn.
Ja, so könnte man es auch nennen. Aber gerade so im Sinne von, was machst du, also was ist noch spannend und was wiederholt sich, was ja, diesen Schwierigkeitsgrad dann auch entsprechend anzupassen oder die Vielfalt richtig zu finden, also weil man eben leicht auch dann, gerade wenn man irgendwie erstmal was ganz toll findet, so eine Idee schnell dann dazu tendiert, eben zu viel zu machen. Ne?
Mhm.
Eigentlich müsste man seine Caches ja selber erstmal finden und feststellen, wie schwierig das eigentlich ist. Hast du das schon mal gemacht, dass du dir quasi deine Caches selbst erarbeitet hast, um nochmal festzustellen, ob sie gut designt sind?
Naja, das ist ja schwierig, weil man ist ja betriebsblind. So, ne? Das ist wie wenn du Software entwickelst. Du machst ja, immer das, wofür sie da ist. Ne?
Ja, aber wenn man einen guten Vortrag hält und den zumindest mal einmal in Realtime selber durcharbeitet, da fällt einem ja schon mal was auf.
Ja, klar, also wenn man aber halt gerade mal 18 Caches gefunden hat und möchte jetzt endlich mal selber einlegen, wenn man das gerade so ganz toll findet, dann denkt man auch, man hat was ganz Tolles gemacht. Und es ist ja auch gut, dass viele Caches da sind. Also ich würde das überhaupt nicht jetzt irgendwie verächtlich schmälern wollen oder so, aber es ist halt schon verständlich, dass jemand, der halt, weiß ich nicht, 1000 oder 2000 Caches gefunden hat, der im Listing liest, so, das ist mein erster, halt als erster mal denkt, okay, also den kann ich jetzt schon mal, den muss ich nicht finden, ja, so. Was man aber macht, ist, wenn man ein bisschen Anspruch hat und vielleicht auch gerade, wenn es ein Multicache ist, man lässt Beta-Teams durchgehen.
Dass man andere Leute testen lässt.
Genau. Also ich habe zum Beispiel mit einem Bekannten von mir einen Motorradnacht-Cache gelegt. Mhm. Und da waren wir bei vielen Stationen ganz unsicher, ob unsere Ideen so aufgehen. Und da
was heißt Motorradnacht-Cache? Also dass man unbedingt ein Motorrad braucht.
Naja, du kannst ihn auch mit dem Auto machen. Aber du solltest ihn motorisiert machen, weil der geht, glaube ich, über 80 oder 90 Kilometer insgesamt. Also bist die Nacht schon gut beschäftigt.
Multi.
Und du brauchst auch das Fernlicht für die Reflektoren.
Aha, verstehe.
Genau. Also schon die Idee, dass du sozusagen dich da mit einem Gefährt durchbewegst. Mhm. Und da waren wir halt ganz unsicher, auch wegen Verkehrssituationen und so weiter, ne? Und da sind wir mit einem Beta-Team durch und da war ein Geocacher dabei, der Polizist ist. Sowas ist auch immer sehr schön, wenn man solche Leute hat. Gab es zum Beispiel am Bahnhof Lichtenberg, gab es auch schon mal falschen Alarm, weil Geocacher sind ja ganz gefährliche Bombenleger. Und es ist halt ganz gut, wenn da irgendwo, ne, so ein paar Polizisten dabei sind, die sagen, du, lass mal. Ne?
Ja.
Ist schon okay. Ja.
Da muss er jetzt nicht unbedingt liegen.
Genau. Aha. Nee, den Kollegen sagen, du, das ist kein Bombenleger, sondern das ist ein Geocacher so, und okay. Dann wissen die das auch irgendwann und dann ist auch gut. Ja, also ich finde nicht, dass deswegen Polizisten da jeden dummen Geocache auch dulden müssen. Also ich kann es gut verstehen, dass das eine Nervosität auch macht.
Ja.
So. Aber es ist natürlich auch gut, wenn da eine gewisse ruhige Hand, eine gewisse Besonnenheit regiert und nicht da gleich sofort der große Aufschrei losgeht, sozusagen.
Sind so Polizisten da irgendwie überproportional vertreten?
Nee, kann man nicht sagen.
Kann man nicht sagen.
Also Geocaching-Szene, gerade, also was jetzt eben so bei Groundspeak so ist, sozusagen, ist wirklich extrem gut durchmischt. Das, also auch wenn du zu den Stammtischen gehst, du findest wirklich alles. Also sämtliche Berufsschichten, sämtliche Charaktere, alles.
Es gibt keine Berufe, die jetzt irgendwie eine gewisse Häufigkeit.
Nee, kann man so nicht sagen. Also du musst natürlich gadget-affin sein und irgendwie internet-affin.
Ich dachte mir nur gerade, wenn man so bei der Spurensicherung arbeitet, ist natürlich so Geocaching sicherlich auch ein ganz guter Sport.
Da hätte ich gerne mal, dass die mal mehr Geocaches legen.
Ja, das ist vielleicht mal eine Herausforderung.
Um auf den Motorradnachtcache zurückzukommen, der Polizist jedenfalls, der hat einige Bemerkungen gehabt, der hat das auch irgendwann abgebrochen, den Beta-Test, hat gesagt, ich mache das nicht mehr, das ist mir zu gefährlich. So. Und das hat er uns auch gut begründet, also wir fanden das einsichtig und haben deswegen einfach den Cache nochmal umgebaut, um da die Gefahrenquellen einfach rauszunehmen.
Was war denn jetzt die Gefahrenquelle, die sich da aufgetan hat?
Also was wir zum Beispiel als Owner völlig unterschätzt hatten, ist so, dass du gerade bei einem Multi, wenn du dich so langsam dann dem Final näherst, ne, du bist so vor Final und so, da wirst du dann natürlich auch langsam, kriegst du Jagdfieber. So, ja, endlich habe ich die Dose und so.
Nochmal richtig Gas geben und so.
Genau, und das ist nämlich auch genau die Gefährlichkeit, weil du musst ja trotzdem dich verkehrsregelkonform verhalten. Mhm. Wenn das auf dem Land ist, kann es halt passieren, dass du nicht mehr ganz so vorsichtig fährst, Stichwort Wildunfälle und so weiter.
Ja.
Und wenn du dann auch noch bestimmte Signale nicht deutlich identifizieren kannst, dann wird's natürlich nervig. So. Und da haben wir dann einfach dafür gesorgt, dass die Stationen einfach eindeutiger sind, haben das im Listing auch nochmal deutlicher beschrieben, so dass du eine bessere Idee hast, wo du dann tatsächlich auch hin musst.
Dass man sich nicht nur auf Suchen konzentriert, sondern vielleicht dann auch nochmal ein bisschen auf den Verkehr.
Ja, so ein kleines bisschen ist ja nicht verkehrt.
Ja, könnte helfen.
Ja, genau. Und das war zum Beispiel wertvoll, weil wir waren da völlig betriebsblind. Wir wussten ja, wo es hingeht. Wir sind die Strecke dreimal abgefahren, bis wir den Cache gelegt haben. Als wir den Cache gelegt haben, sind wir sie abgefahren. Danach sind wir noch zweimal die Strecke abgefahren, weil wir immer noch ein paar Sachen nochmal nachgebessert haben und ausgebessert. Dann haben wir 3 Beta-Tests insgesamt gemacht, bis wir gesagt haben, okay, jetzt sind wir zufrieden. Und bis alle gesagt haben, so ist es in Ordnung, so macht das Ding Spaß.
Was denken denn so die Förster, wenn da irgendwie die ganzen Geocacher da durch ihre Wälder ziehen?
Tja.
Ist da auch Probleme?
Lustige Frage. Ich glaube, wirklich begeistert sind sie nicht. Ich bin vor kurzem bei einer Geocaching-Recherche in einem Forum für Landleute gelandet. Da hat sich ein Forstwirtschaftler, hatte man so gefragt, wie ist das denn mit Geocachern, die in den Bäumen rumklettern? So. Also, dass Nachtcaches schwierig sind, kann ich verstehen, wenn da Horden von Horden von Geocachern mit ihren, also hast ja gesehen, was das für Taschenlampen sind. Da finde ich schon, auch Naturschutzgebiete, finde ich schon gut, man bleibt vielleicht ein bisschen auf den Wegen, das weiß dann, das Wild dann auch, ne, da sind die und dann sind sie aber nicht da und so, dass ich glaube, man kann das schon in einer friedlichen Koexistenz gestalten und muss es nicht gleich komplett verbieten, aber man muss dann halt auch ein bisschen vernünftig sein.
Ja, ich bereue auch vorhin meine Erwähnung des Höhlenforschungspodcasts, wer den gehört hat, der wird dann auch sich gemerkt haben, dass das nicht unbedingt die Orte sind, wo man jetzt irgendwelche Muggels durchschicken möchte, aber auch vielleicht keine erfahrenen Geocacher, sondern maximal die Höhlenforscher, aber die wissen sich da ja auch selber zu helfen. Was mir eben gerade nochmal kam, gibt es da nicht auch dann so, gibt es doch bestimmt auch immer mal wieder Leute, die so auf Ideen kommen, wir hatten das vorhin, glaube ich, mit Garmin schon so ein bisschen der Versuch, da mal im kommerziellen Interesse was Eigenes aufzubauen. Ich mir so überlege, so Tourismus oder so könnte sich ja unter Umständen auch durchaus gereizt sehen, mal ein paar.
Also es gibt tatsächlich Unternehmen, die führen Geocaching-Touren an, zum Beispiel. Mhm. Das ist für mich auch die persönliche Grenze, weil kann man noch machen. Was man da anbietet, ist ja nicht sozusagen das, was Groundspeak bietet, sondern ist ja die Dienstleistung so, ne? Dass du quasi sagst, hier, wir wissen die guten Caches und ihr findet sie halt auf jeden Fall, weil wir wissen ja, wo der Final ist, ne? Also falls immer 5 Minuten ist. Ich meine, das ist ärgerlich, ja. Du bist irgendwo 1500 Kilometer weg und du weißt genau, du kommst ja entweder nie wieder in deinem Leben hin und oder in 3 Jahren vielleicht mal wieder und du fährst weg und du standest am Final und hast aber die Dose nicht gefunden, ja. Das ist einfach echt ein scheiß Gefühl, ja. Ja, du lachst. Ja, ha, ha, ha. So. Also das finde ich noch gerade so in Ordnung.
Ja.
So. Und natürlich werden Leute, die sowas anbieten, auch ein Interesse daran haben, dass die Caches auch gut sind, dass die guten Caches auch gut bleiben, dass sie gut gewartet werden. Vielleicht nehmen sie dem Owner auch noch ein bisschen Wartungsarbeit ab und so weiter und so weiter.
Oder sie sind die Owner.
Oder sie sind die Owner oder wie auch immer. Mhm. Was ich dagegen sehr schwierig finde, ist, wenn ein Tourismusverband, das habe ich schon gesehen, in der Wachau in Österreich, da gab es auf der Tourismusseite, hier, wir sind ein super interessantes Tourismusgebiet, wir haben auch schöne Geocaches. Und da waren dann so 3 oder 5 Stück aufgelistet und die hatten aber noch nicht mal die Owner vorher gefragt. Und das finde ich nicht nur grenzwertig, weil die mit etwas werben, was ihnen nicht gehört, so prinzipiell erstmal, sondern das finde ich auch grenzwertig, weil es Caches gibt, denen viel Publikum einfach nicht gut tut. Die können überleben und sind schön, weil die halt einmal in 3 Monaten gefunden werden. Und sobald die mehr gefunden werden, ist es halt vorbei. Ja. Wir hätten jetzt zum Beispiel...
Da werben die auch immer noch von, wenn ich das hier richtig... sehe.
Und wenn da halt Cash-Owner slightly pissed sind, kann ich das sehr gut nachvollziehen.
Mhm.
So.
Ich meine, ich hätte jetzt erwartet, dass sie da vielleicht mal ihre eigenen Caches aufbauen. So.
Ja, das wird dann wieder schwierig, weil dann sind es Leute, die halt vielleicht eigentlich keine Geocacher sind. Da merkst du das an den Caches. Die sind halt einfach doof und langweilig. Also man braucht da schon ein bisschen Fingerspitzengefühl.
Na gut, aber ich meine, man könnte das ja machen wie mit dir und der Cebit, so dass man sagt, irgendwie hier, wir gucken uns mal hier die Top-Geocacher der Region irgendwie raus und fragen die mal, ob sie nicht mal Bock hätten, hier in der Gegend was zu implantieren, vielleicht auch an Orten, die, sagen wir mal, etwas tourismusfester sind.
Glaube ich kaum, dass sich ein Owner für sowas hergeben würde, gerade wenn es ein Top-Geocacher ist, weil die Infrastruktur funktioniert ja. Also warum soll ein Cache-Owner, der ein paar Super-Caches gelegt hat, es gibt zum Beispiel in Hessen, gibt es die Helden. Die haben, glaube ich, 5 von den 10 Top-10 favorisierten Geocaches in Hessen gelegt. Mhm. Warum sollen die für einen Tourismusverband einen Cache legen?
Weiß nicht, weil sie Geld bezahlen oder sowas.
Also, ah, ja, ja, verstehe.
Naja, ich denke jetzt nur so aus der Logik eines
Tourismusverbandes. Wer ist dann der Owner von dem Cache? Dann müsste der Tourismusverband auch angeben, dass er der Owner von dem Cache ist. Da spielt Groundspeak natürlich nicht mehr mit, logischerweise. Die sagen, wir bieten nur eine Plattform an von Privatleuten für Privatleute. Deswegen halten wir das auch billig. Wir wollen auch, dass es im Breitensport bleibt. Wir wollen, dass jeder sich das im Groben erstmal leisten kann, dass jeder daran teilnehmen kann. Was ich auch gut finde. Also Geocaching ist wirklich eben ein durch alle Schichten gehender Breitensport. Und das soll es auch bleiben, weil sonst diese Vielfalt macht einfach auch Spaß, ja. Dann gab es mal Werbeaktionen, ich glaube mal hier Project Ape, das war, glaube ich, für irgendeinen Film, bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Die haben ein paar extra Caches rausgebracht. Das ist auch immer noch eine extra Geocache-Kategorie. Project Ape Caches, glaube ich. Und auch irgendwie ein paar Coins. Das funktionierte gut, weil die Caches gut gemacht waren und die Coins begehrt waren. Dann gab es vor einiger Zeit mal einen amerikanischen Outdoor-Schuhhersteller, Timberland. Ich glaube, die sind aus Amerika. Mhm. Die haben sich für meine Begriffe echt maximal in die Nesseln gesetzt. Da habe ich auch hier mit dem Podpimp mal einen Brouhaha-Podcast drüber gemacht. Mhm. Also wie setzen sich kommerzielle Geocaching-Nutzungsversuche.
Brouhaha ist der Podcast über so Marketing-Fails, ne?
Ja, Social-Media-Marketing-Fails insbesondere. Fails, ja. Genau. Mhm. Und die haben sowas gemacht, die haben also in Parks, in europäischen Städten, ich glaube in Paris, in London, in Barcelona, in Berlin und noch irgendwo, haben sie jeweils 5 Caches pro Stadt ausgelegt. Das waren aber nicht die, sondern die Reviewer haben diese Caches ausgelegt. Und das lief unter dem Account der Schuhmacher oder sowas. Also es war überhaupt nicht ersichtlich, dass der Owner quasi eine kommerzielle Firma ist oder schon gar nicht, dass es eine Werbeaktion ist. Ach, ja?
Die haben sich dann Reviewer
Die haben Groundspeak dafür bezahlt, dass Groundspeak halt Reviewern, die ja ehrenamtlich arbeiten, gesagt hat, leg mal die Caches hin. So. Ah. Dann waren das nicht besonders schön gemachte Caches. Hier in Berlin waren 3 von den 5 Tradis nach 2 Tagen auch gleich mal weg. Und da standen auch etliche Write Notes von Leuten, die sich geärgert haben, dass sie quasi ihr Hobby machen und aber unfreiwillig in eine Werbeaktion reingerutscht sind, die als solche noch nicht mal gekennzeichnet war.
Ja.
So. Und dann kommt natürlich auch das dazu, also Groundspeak ist mit manchen Dingen extrem pingelig. Ja. Du darfst zum Beispiel keine Links zu irgendwelchen Organisationen ins Listing setzen. Und das haben die so obsessiv und konsequent durchgezogen, dass wir selbst für unsere Geocaching-Stammtische nicht den Link zu dem Restaurant oder zu der Kneipe in das Listing setzen dürfen, wo wir uns treffen. Wir geben ja aber den Namen an und wir geben ja auch die Koordinaten an. Also das ist einfach so, da denkst du echt so, Mann, Leute, geht's noch, ja. Oder Abstandsregel, ja, wenn dann Cache halt in Berlin mal nur 155,6 Zentimeter statt 160, dann nee, wird nicht durchgelassen. So, also da gibt's so etliche Dinger, wo du dich echt irgendwie so ein bisschen auch gegängelt fühlst, ja. Und dann andererseits kommt aber so ein Unternehmen daher und zahlt mal irgendwie ordentlich was und dann sollen die ehrenamtlich arbeitenden Reviewer da auch noch die Arbeit machen. Die müssen ja dann auch warten, ja. Also die sollen dann zu den zerstörten Caches gehen, sollen wieder neue hinlegen und so weiter. Ne? Man hat ja sonst nichts zu tun. Ja?
Das Ding ist dann explodiert.
Also ich fand's völlig daneben. Also es gab Leute, die fanden's gut. Es gab Leute, die fanden's auch als Werbeaktion witzig. Jeder wie er will. Für meinen Geschmack waren da echt also mehrere Grenzen überdeutlich überschritten.
Und heißt das, dass das so nicht nochmal passieren wird oder ist das einfach eine generelle Konfliktlinie?
Ich habe mich ja damals, wie ich das immer so mache, erstmal auf Twitter ausgekotzt. Ich hatte dann plötzlich mit dem Community Manager von Timberland für Europa zu tun, der mich erstmal gefragt hat. Dem ist erstmal ziemlich der Kiefer gefallen. Das habe ich auch in dem Cash Talk Podcast erzählt und ich glaube auch im Brouhaha, wieso.
Wodurch ist ihm jetzt? Durch deine Reaktionen oder durch?
Nee, also erstens, ich hab natürlich gesagt, hier Timberland, was ist denn das für ein Scheiß, den ihr hier macht? Das geht so nicht. So. Und dann hat er sich gemeldet, fragte, was genau ist denn das Problem? Dann sage ich, naja, das Problem ist, dass das hier ein Breitensport ist, dass es das nicht als Werbung gekennzeichnet ist, dass die Caches abgelassen. Und dem ist vor allem deswegen der Kiefer gefallen, weil dann hat sich rausgestellt, dass Timberland selbst auch wieder nur eine Agentur beauftragt hat. Die haben für die quasi die Geocaching-Kampagne durchgeführt und haben das offensichtlich dermaßen dilettantisch gemacht, dass es nur nach hinten losgehen konnte, eben weil sie nicht vorher einfach mal Geocacher gefragt haben. Was, ne? Also die sind einfach völlig unsensibel da rangegangen und das war natürlich deswegen auch ein ganz super Thema für den Brouhaha.
Ja,
völlig daneben, ja. Und er hat sich dann geärgert, weil er hat gesagt, wir haben an dieser Agentur einen ganzen Haufen Geld bezahlt und die liefern da so einen Scheiß ab. Ja. Er wollte mir dann noch ein paar Schuhe schenken von Timberland, aber das ist nicht so mein Fall. Und gut gemeint, aber und freundlicher auch, aber ja.
Ja.
Ja. Nee, also ich finde, es gibt da Grenzen. Also ich persönlich hätte nicht unbedingt was dagegen, wenn es kommerzielle Caches gäbe. Möchte aber gern, dass die so gekennzeichnet sind, dass ich weiß, ich mache einen Werbecache oder dass ich die mir auf die Ignore-Liste setzen kann. Und ich möchte dann auch, dass halt die Premium-Mitgliedschaft auch günstiger wird oder ganz entfällt. Weil ich finde, da sollte Groundspeak sich dann entscheiden, welches Geschäftsmodell im Endeffekt jetzt gefahren werden soll.
Lass uns zum Schluss vielleicht nochmal, dass wir nicht so ganz so kantiges Thema hier am Ende stehen haben. Eigentlich haben wir, glaube ich, schon alles ganz gut abgeklappert. Man könnte jetzt wahrscheinlich noch hier in viele Details gehen, was man noch irgendwie essen und trinken sollte, wenn man da unterwegs ist. Aber was mich nochmal mehr interessieren würde, ist eigentlich so ein bisschen auch diese Ausgangsfrage, so dieses Leben mit Geo, dieses Bezugsuchen zur Außenwelt. So, gibt es da überhaupt, ich meine, es gibt ja auch dieses OpenStreetMap, das hat auch so seine ganz eigene Zielsetzung. Gibt es da so Überschneidungen? Ich meine, dieses, vielleicht mal so ein bisschen weiter aufzuspannen, so auch so dieses, so Phänomene wie Foursquare und dieses, weißt du, also ich und mein Ort. Ist das irgendwie, beobachten wir da gerade irgendeinen gesellschaftlichen Wandel oder wäre das schon zu überhöht, das so zu sehen? Wie viele Überschneidungen gibt es zwischen diesen Szenen? Was entwickelt sich da?
Also gesamtgesellschaftlich finde ich es persönlich jetzt erstmal schwierig, das einzuordnen. Da werden die Gräben sicher erstmal ganz klassisch verlaufen zwischen den Aluhüten und den Post-Privacy-Spackeria, nehme ich mal an. So. Was jetzt Geocaching anbelangt, es gibt natürlich auch Leute, die machen das nicht, weil es ist ja irgendwo auch ein Bewegungsprofil. Ne? Klar, du kannst ja natürlich sehen, wann war jemand irgendwo. Mhm. Und da gab es auch Fälle von Geocaches, die waren auf Fernmeldemasten, auf eingezäunten Fernmeldemasten, wo am Zaun Schilder dran hingen.
Hier nicht hochklettern.
Und da hat tatsächlich sich auch mal die entsprechende Betreibergesellschaft, die haben das dann gemerkt, haben das eine Weile beobachtet. Die haben dann den Cash-Owner angeschrieben, haben ihn gebeten herauszugeben, welche Leute den Cash dort gefunden haben.
Oh.
Hat der Cash-Owner nicht gemacht, hat aber den Cash archiviert, soweit ich die Geschichte noch in Erinnerung habe. Aber eine Frage, die wir in der Geocache-Podcast-Talker-Runde mit Jeremy Irish auf der CeBIT dann im kleinen Rahmen noch hatten, war genau diese. Würde Groundspeak auf Verlangen die wahre Identität hinter den Geocaching-Nicks rausgeben?
Ja, wenn es eine amerikanische Firma ist.
Ja, mittlerweile fragt man eh wahrscheinlich bei der NSA an, aber es ist natürlich eine Frage. So, ne? Und
also ich meine, wir wissen mittlerweile, dass sie sich nicht dagegen wehren könnten, wenn die Anfrage kommt. Von daher stellt sich die Frage nicht so richtig, so wie die das sehen, sondern ob es nun schon stattgefunden hat oder nicht.
Ja. Nee, und das gab halt also bei dieser Geschichte mit diesem Fernmeldeturm gab es, soweit ich weiß, schon auch ein paar, also mindestens mal Bußgelder, die verhängt wurden.
Ach, tatsächlich.
Irgendwie ging was raus. Man weiß aber nicht, wer da wo was geleakt hat. Also ob das der Owner war, der dann Schiss gekriegt hat. So, was ich völlig, also den Owner kann ich ja noch am besten verstehen. Ja, ich meine, du machst da einfach nur dein Hobby, findest das ein bisschen lustig und ist halt ein Kick mal auf so einen Fernmeldeturm klettern. Und plötzlich kriegst du hier, sie müssen jetzt aber sagen, wer hier überall war und so. Also der kann sich ja auch noch am wenigsten wehren. Ja. Bei Groundspeak sehe ich das schon anders. So.
Mhm. Na gut, ich meine, er ist ja...
Ist eine Privatperson.
Ja gut, na, also wenn er selber belangt wird, dann können sie ihn natürlich sehr unter Druck setzen. Ansonsten ist es ja nicht seine Plattform und er hat ja nicht die Dienstleistungen bereitgestellt, bla bla bla. Mhm. Schwierig zu sagen. Also ich meine, in solchen Situationen, wo irgendwelche Autoritäten auf dich zuschreiten und sagen, wir haben große schwarze Helikopter und du bist ein kleines Nichts, jetzt bitte Folgsamkeit now, dann wackelt natürlich jeder so ein bisschen. Oder fällt halt auch gleich um. Das kann man ja an den Leuten, glaube ich, nicht unbedingt zum Vorwurf machen. Aber es ist natürlich auf jeden Fall eine Frage, die hier aufkommt. Also so oder so aus dem, was wir besprochen haben, geht ohnehin ja auch hervor. Es gibt hier bei all dem Spaß und all diesem Bezug, all dieser Bezugnahme zur Umwelt auch eine ganze Reihe von Grenzen, die zu überschreiten nicht ganz so angemessen ist, was die Sicherheit der Cachenden betrifft, was die Zugänglichkeit von bestimmten und die Verletzlichkeit von Orten betrifft, ja, also Naturschutzgebiete etc., Höhlen etc. Das schließt sich natürlich aus.
Es gab mal einen, der ist aus einem fürchterlich langweiligen Wohnviertel weggezogen, weil die Nachbarn ihn dauernd beobachtet haben und nachdem er da weggezogen ist, hat er den Geocache mitten in die Straße gelegt. Und der heißt dann auch so, ne? Die Rache an meinem Kiez.
Oh, super. Okay.
Ich kann man alles machen, also es ist schön. Ne?
Ja. Lustig auf jeden Fall. Aber das, also, das ist auf jeden Fall soziale Sprengkraft drin. Man auch diese OpenStreetMap, Google StreetMap Debatte, ja, diese Verpixelungsdebatte, die auch so völlig obskure oder zumindest, sagen wir mal, aus meiner Sicht obskure, aber vielleicht auch nachvollziehbare Ängste da losgetreten hat. Ja, dieses beobachtet werden, dieses My Home is my Castle und hier darf keiner rein und lalala und auf einmal hast du das Gefühl, hier hat ein neuer Bienenstock aufgemacht und ist irgendwie ein permanentes Fly-in, Fly-out, weil auf einmal so ein Cache oder mehrere aufgetaucht sind.
Ja.
Die 160-Meter-Regel, die verhindert natürlich auch an der Stelle auch über.
Naja, ich hab auch schon Caches gesehen, da hat dann der Owner geschrieben, hier das Listing ist erstmal disabled auf unbestimmte Zeit, weil hier in der Gegend in letzter Zeit öfter Einbrüche passiert sind und ich möchte nicht, dass die Bewohner nervös werden, weil jetzt hier auch noch Geocacher rumrennen und die so rumgucken und so. Ja, ne? Ja. Das ist halt verdächtig irgendwo. Kann man halt, aber finde ich okay, ja, kann man ja mal ein halbes Jahr warten, wird der Cache halt mal nicht gefunden, dann kann man nochmal gucken, hat sich die Situation gelegt und kann ja dann den Leuten auch sagen, okay, also die suchen jetzt da wieder. Ja, finde ich, oder für Bunker und Höhlen ist natürlich ein Thema immer hier Fledermausschutzzeit. Fängt der 1. Oktober an. Ja, und wenn du dann nicht einen gewissenhaften Owner hast, von dem du dich darauf verlassen kannst, dass wenn das den Cache betrifft, er den Cache dann auch disabled und das auch hinschreibt, dann läufst du halt auch Gefahr, Fledermäuse in ihrem Winterschlaf zu stören. Auch nicht so schön. Möchte man nicht. Ne? Das muss man sich als Owner halt auch drum kümmern. Also für mich persönlich, ich mag gerne dieses Location-Based-Zeug. Ich finde Foursquare cool. Ich mag gerne die Badges bei Foursquare. Ich finde die Badges bei Groundspeak völlig scheiße. Total unterirdisch, geht gar nicht. Die sind nicht schön. Die werden auch so ganz zufällig nur vergeben. Das ist nicht spannend. Die bringen keine zusätzliche Spannung ins Spiel.
Du meinst jetzt sozusagen nicht diese Fuffs, sondern du meinst noch was anderes.
Badges, ja. Du kriegst zum Beispiel ein Badge. Es gibt Bundesländer-Badges zum Beispiel. Das, wenn du in einem Bundesland halt schon mal einen Cache gefunden hast, dann kriegst du dafür ein Badge in dein Profil rein. Mhm. Sowas.
Bist du also, Bürgermeister?
Nee, Bürgermeister nicht, aber du kriegst halt ein Badge.
Ja.
So, genau. Also ich finde das lustig. Ingress zum Beispiel im Gegenzug dazu ist nicht so meins. Das liegt für mich vor allem daran, dass ich bei Ingress das Gefühl hätte, ich muss einen Ort, den ich schon mal erobert habe, ständig wiedererobern oder den ständig verteidigen. Und das macht mich total wahnsinnig. Das will ich nicht machen. Also für mich ist das Schöne am Geocachen, ich habe dann einen Cache gefunden und er ist dann auch runter von der Liste und ich kann dann andere suchen, kann woanders hingehen. So, das. Aber da ist eben jeder anders. Ne? Der eine so, der andere anders. Dafür hast du bei Ingress natürlich mehr diesen Community-Aspekt. Ne? Da musst du ja mittlerweile schon
mit mehreren Leuten gleichzeitig
konzertiert losziehen, damit du da irgendwie, genau.
Ja.
Wobei
es gibt sicherlich auch Caches, wo man irgendwie nur mit mehreren Leuten Erfolg haben kann, oder? Gibt's
naja, sowas, auf dem Lost Place sollte man eh nie alleine gehen.
Ja.
Ist ganz klar. Ein T4,5er zum Beispiel kannst du unter Umständen nur mit einer Räuberleiter erreichen. Kannst aber auch eine normale Leiter mitnehmen. natürlich.
Aber ich meinte auch so jenseits der Gefahr, dass man irgendwie sowas macht wie einer muss sich da einstellen, einer muss sich da einstellen und der dritte guckt dann irgendwie dazwischen oder in der Flucht oder so.
Wir hatten mal einer, der war richtig gut, da hat jemand in ein Schild, also in das Rohr von einem Schild, Straßenschild, ein Paddling reinfallen lassen. Ein Paddling, das ist auch ein Geocache-Behälter und zwar ist das diese Urform, aus der diese PET-Flaschen gemacht werden, dann später rausgeblasen. Das sind so Ovale, die sehen ein bisschen aus wie Reagenzgläser und haben aber eben halt schon, sind halt wasserdicht, weil die haben ja diesen schönen Schraubverschluss schon oben drauf und der hält ja, das ist ja bekannt sozusagen, ja. Und er hat so ein Paddling einfach oben in so eine in so ein Schildrohr, Schildstange reinfallen lassen und du konntest den Cache nur rauskriegen, indem du Wasser reingefüllt hast.
Ach, weil er dadurch hochgespült wurde sozusagen.
Genau. Und jetzt ist aber der Trick an der Geschichte, du musst ja nicht nur das Wasser dabei haben, sondern in dem, in dem Befestigungsrohr war natürlich ein Loch drin, damit das Wasser wieder abfließen kann. Und ich war da mit einem Kumpel, wir wussten überhaupt nicht, was uns erwartet. Wir sind dann zur nächsten Tanke gefahren, haben 5-Liter-Kanister gekauft, haben Wasser reingefüllt, das war am See.
Also es stand in dem Listing drin, Wasser ist erforderlich oder wie?
Ja, ich glaube, aber mehr auch nicht. Also nicht wie viel und so.
Ihr braucht Wasser, okay.
Wir haben einen 5-Liter-Kanister gekauft, haben den dann am Flussufer aufgefüllt und hatten dann aber nichts, womit wir dieses Loch zumachen konnten. Da hatten wir natürlich erstens den Vorteil, dass wir zu zweit fahren, weil ich konnte das Loch zuhalten und der Kollege konnte hochklettern und das Wasser reinkippen. Aber nur zuhalten hat halt auch nicht wirklich geholfen. Deswegen haben wir eine Bandschlinge, der ist mit Bandschlingen auch hoch am Schild, hoch, damit er oben dann rein konnte. Wir haben dann eine Bandschlinge drum gepackt, um das Loch erstmal abzudichten. Die haben wir dann mit Duct Tape abgedichtet und ich habe da noch einen Daumen drauf gehalten, damit wirklich nichts rausgeht.
Ah, ich sehe schon. Man ist auf jeden Fall herausgefordert.
Ja.
Petroling.
Was ich persönlich angenehm finde, ist, ich mache da natürlich auch überall immer Fotos, wenn mir irgendwas gut gefällt. Und was ich sehr schön finde, ist, dass ich anhand des Datums in den Foto-Exif-Daten und anhand der Geocaches, die ich halt an diesen Tagen gelockt habe, wieder rausfinden kann, wo ich ein Foto gemacht habe.
Mhm. Das ist ein schönes Album von all deinen Caches.
Finde ich persönlich ganz. Nö, ich mache ja nicht. Also, das machen auch manche Leute, machen Fotos von allem. Ja, die dokumentieren ganz genau jede Station und schreiben auch alles dazu und archivieren das. Und was natürlich praktisch ist, weil du kannst sie immer anrufen, wenn du einen Hint brauchst, ne? Oder wenn eine Station kaputt ist oder so. Das ist sehr lohnenswert, dann so einen Telefonjoker unter den Geocaching-Bekanntschaften zu haben. Aber mir persönlich wäre das zu viel. Also wirklich, die schreiben alles ganz genau auf und wenn sich dann was ändert, dann dokumentieren sie das auch wieder und so weiter. Ich habe da irgendwie so ein etwas skurril dubiosen Respekt vor solchen Menschen. So, das sind für mich so eine Nerdklasse für sich irgendwie, so Geocaching-Dokumentierer.
Tja, also wahrscheinlich zieht einfach jeder auch was anderes daraus. Was wahrscheinlich auch dafür spricht, dass das so ein breit gestreutes Teilnehmerfeld ist. Also mich hat das ein bisschen überrascht. Ja. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass es da irgendeinen Menschenschlag gibt, der da einfach mehr Spaß dran findet als andere. Ich meine, vielleicht fehlt ja auch irgendwas ganz Offensichtliches, irgendein Ausschnitt der Gesellschaft, der jetzt daran noch überhaupt nicht teilnimmt. Oder hast du den Eindruck auch nicht?
Also ich habe mal ein Rentnerpaar getroffen, also ich glaube 60 und 65. Und die waren offensichtlich auch noch gar nicht so lange zusammen. Und dann haben wir beim Geocaching-Stammtisch, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Und die haben dann gesagt, ach, wir haben uns ganz normal im Internet auf einer Dating-Plattform kennengelernt. Und wieso, wie ganz normal im Internet? Die so, naja, nee, wir wollten damit nur sagen, so halt nicht etwa bei sowas Besonderem wie Geocaching oder so sein. Ja, ganz normal im Internet, ja.
The times they are changing.
Echt großartig, ja. Solche Menschen trifft man da einfach. Ja, okay. Ich finde das fantastisch. Oder ich hätte gedacht, Kinder macht Geocachen prinzipiell immer Spaß. Das ist gar nicht so. Wenn Kinder zu lange suchen müssen, die werden total wahnsinnig. Das geht gar nicht. Ja, es kann also schön versteckte Caches oder ein schöner Multi mit einer schönen Geschichte oder so. das funktioniert überhaupt nicht, wenn nicht alle 300-400 Meter eine Station ist, die sie leicht finden können und die groß ist, wo ganz viele bunte Überraschungseifiguren drin sind. Und das ist ja nun mal meistens der Fall.
Ja.
Dass Überraschungseifiguren drin sind.
Ja.
In großen Dosen. Also ein Kindercache ist eine große Dose im Wald, das finden die super. Also schnell hingehen, ein bisschen ab vom Weg an einem Baumstumpf und dann guckt man eine tolle große Dose und oh, Lillifee und so und dann alles schick.
Ja. Ja, so als also Schnitzeljagd ist ja dann auch mal so der Kinder
ja.
Geburtstagsspaß.
Aber coole Geschichte oder geschichtlich interessanter Cache oder schöner Lost Place oder in einem schönen Garten oder so. Völlig boring. Kriegst du die Kleinen nicht mit.
Naja, kann ich mir vorstellen. Da muss man schon so ein bisschen auch die Fähigkeit haben, auch so ein bisschen die Längen und die Beharrlichkeit dann auch auszuspielen.
Ja, so sieht's aus.
So, Beharrlichkeit haben wir jetzt hier auch gezeigt.
Ja, wir sind ganz schön lange, wa?
Naja, wie das so ist hier, ne? Bis es halt alles besprochen ist. Ich habe so den Eindruck, da sind wir jetzt so langsam gelandet und haben noch was Wichtiges.
Wir können ja mal noch einen Geocache suchen gehen.
Ja.
Du hast doch bestimmt noch keinen. Du hast doch auf deinem Profil, du hast doch noch gar keinen gefunden. Nee, das sehe ich doch.
Der totale Muggel-Noob.
Ja, sehe ich auf deinem Profil. Ja, du hast ja noch nichts.
Nackt im Internet. Hat nichts gefunden, weiß nicht, versteckt nichts. Keine Ahnung.
Ja. Genau.
Naja, kommt Zeit, kommt Cash. Regine, vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken.
Das war's.
Angenehmer Mittag.
Genau, jetzt haben wir es ja auch mal alles festgehalten. So. Und ihr da draußen, viel Spaß, noch weiterhin vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Das war CRE, ihr wisst es geht irgendwann auch wieder weiter. Bleibt mir treu, bis bald.